Klassiker der Filmgeschichte. Präsentiert von die Kulturpessimisten. Heute mit Back to the Future.
Was tut man nicht alles für die Professionalisierung?
Ja, genau, da machen wir jetzt sogar noch Audio-Trailer oder. Das ist ja eigentlich mehr ein Jingle, oder? Ich meine, ein Trailer wäre ja was wir hätten vorher abfahren müssen.
Also ich glaube, für ein Jingle ist es zu lang, deswegen sage ich nicht Jingle, weil ich glaube, Jingle sind nur so ein paar Sekunden und das ist ja schon ein richtiger Dings.
Wer hat den eigentlich gemacht?
Das war der tolle Lars von Herr von Speck, auch Lars genannt. So ist es richtig. Der war auch schon hier zu Gast in der Doctor Who Staffel 8 Nachbesprechungsfolge, wenn ihr euch erinnert. Die Älteren werden sich erinnern. Und der hat sich dazu bereit erklärt, diesen tollen Trailer einzusprechen. Also wirklich sehr, sehr schön.
Ja, dankeschön.
Ja, es hat schon ein bisschen was von Sendung mit der Maus. Und ich habe auch schon getwittert, niemand sagt so schön Kulturpessimisten wie der Herr von Speck. Also dafür herzlichen Dank. Und ja, wie wir es schon in der letzten Folge angekündigt haben, haben wir ein neues Segment, nämlich Filmklassiker. Und als ersten Film, den wir hier besprechen wollen, haben wir uns Back to the Future ausgesucht. Ein Film aus dem Jahre 1985. Der Regisseur war Robert Zemeckis, der auch so Sachen wie Forrest Gump, Castaway gemacht hat.
Und dann doch bedeutend später, ne? Ich meine.
Ja, aber so, dass man den einordnen kann, mir war nicht bekannt. Also ich kannte den vorher nicht. Ich kannte natürlich die Filme wie Forrest Gump, aber den Regisseur nicht. Und ja, für die eigentlich sollten ja jetzt jeder gesehen haben, weil wir das ja in der letzten Folge gesagt haben, aber für die ihn nicht gesehen haben und sich trotzdem Spoiler lassen wollen, denn wir müssen hier warnen, wir spoilern hier alles, auch die zwei Filme, die danach kommen, auch wenn wir nicht explizit drauf eingehen werden, werden wir doch voraussetzen, dass alle drei Filme gesehen wurden, aber ich fasse die Handlung jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Der junge Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, ist ein junger Schüler, Slacker, halt skateboardet gerne, spielt E-Gitarre, hat eine Freundin und ja, der ist befreundet mit dem etwas exzentrischen Emmett L. Brown, seines Zeichens Doktor, von wahrscheinlich mehreren Fachrichtungen. Und dieser Doktor hat eine Zeitmaschine erfunden und er hat diese Zeitmaschine nicht irgendwie gebaut, sondern er hat sie in einen DeLorean eingebaut. Ja, und das Problem ist...
Wenn schon, dann halt mit Stil.
Ja, klar, genau. Ja, wenn wir schon durch die Zeit reisen, dann mit Stil. Und das Problem ist, diese Zeitmaschine muss mit Plutonium betrieben werden. Und er hat dieses Plutonium geklaut. Er hat libysche Nationalisten angeheuert. Nee, Terroristen waren es, die...
Quasi anheuern lassen,
um
für die so eine Art Atombombe zu bauen. Also zumindest hat er ihnen das gesagt, er würde eine Atombombe bauen. Und in Wirklichkeit hat er halt was anderes mit dem Plutonium gemacht.
Nämlich eine Zeitmaschine gebaut. Genau, und nach dem initialen Test, in dem der Hund Einstein eine Minute in die Zukunft gereist ist, kommen diese libyschen Terroristen an und sind natürlich sauer, dass er das Plutonium zweckentfremdet hat.
Und mal kurz, erklär vielleicht mal noch, wofür er das Plutonium braucht. Er braucht Plutonium, um die 1,21 Gigawatt an Strom zu erzeugen.
Ja, also der
1 Gigawatt, also das ist...
Der Flux, ist es ein Kompensator oder Kondensator?
Also Kompensator. Im Deutschen ist es der Kompensator und ich glaube im Englischen aber der Kondensator, also...
Nee, ich dachte, im Englischen wäre es auch wirklich der Capacitor. Also
genau,
Flux-Capacitor. Naja, ein Capacitor ist ja ein Kondensator.
Ach so.
Ja.
Müssen wir noch wissen, was ein Kondensator ist.
Also Kondensator ist ein Ding, das nimmt Strom auf, sammelt das Zeug und wenn es eine gewisse Spannung aufgebaut hat, dann gibt es das auf einen Schlag ab. Das macht ein Kondensator.
Okay, das würde ja zum Flux-Kondensator passen. Und dieser
im Deutschen ist es ein Kompensator und das ist halt irgendwie was, ja, das ist irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwie so ein Übersetzungsfehl vielleicht.
Ja, das ist, würde ich zutrauen.
Was zur Synchro kann ich dann ja noch was sagen, aber geh erstmal weiter mit der Handlung.
Genau, und dann wird Doc Brown erschossen von den libyschen Terroristen und Marty McFly in seiner Verzweiflung haut mit dem DeLorean ab. Und ja, um durch die Zeit zu reisen, muss man eine Geschwindigkeit von 88 Meilen in der Stunde, also etwas mehr als 140 km/h erreichen. Und wenn dann ja das Plutonium bestückt ist, die 88 km/h erreicht sind und die Zeit eingestellt wurde, zu der man hinreisen möchte.
Moment, kleiner Fehler, sind keine km/h.
Sind Meilen. 88 Meilen. Ich habe gesagt 88 Meilen die Stunde, das sind etwas mehr als 140
km/h. Ah, okay, dann habe ich dich jetzt gerade irgendwie. Ja,
in der Synchro reden sie immer von 140
km/h. Genau. Mhm, genau, 88. Und Marty und der Doc hat bei seiner Demonstration eine bestimmte Zeit eingestellt, nämlich den Tag, an dem er die Idee für die Zeitmaschine hatte. Das war vor 30 Jahren. Und die war dann eingestellt bei der Flucht und er erreicht 88 Meilen die Stunde, weil er vor den Terroristen flieht. Und ja, dann der Fluxkondensator entlädt seine Zeitenergie und Marty McFly befindet sich im Jahre 1955.
Und als er in der Zeit zurückgereist ist, landet er quasi dort, wo die Two Pine Mall ist und fährt erstmal eine von den Pines um.
Und genau. Dann ist es bloß noch die One Pine.
Wenn man dann später schaut, ist dann die, also sie befinden sich auf einem Parkplatz, der Two Pine Mall. Er reist 30 Jahre zurück, fährt eine Pine um und dann, wenn man am Ende des Films zurückkommt, ist es nur noch die One Pine Mall. Nee, die Lone Pine Mall.
Oder Lone Pine. Es ist auf jeden Fall schon mal, also der ganze Film, der, ja. Man kann wirklich drauf, also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man da halt ein bisschen drauf aufpassen und der ganze Film hat halt haufenweise solche kleinen, ja, ich will es nicht Insider nennen, aber so kleine Details, die den Film halt dann doch schon irgendwie ganz nett machen.
Ja, er ist schon allein gespickt mit total vielen, vielen Zeitreise-Tropes.
Mhm. Natürlich sogar erfunden. Also der Film war ja so prägend für die generelle Zeitreise-Erzählung, dass wahrscheinlich viele Tropes daher stammen. Aber
lass uns mal in der Handlung weitergehen. Angefangen von solchen Geschichten wie mit, ja, wenn du in den Vergangenheitslauf eingreifst, dann kann es in der Zukunft katastrophal werden. Bis über, wenn du dich in der Vergangenheit selber triffst, kann es noch katastrophaler werden. Und
ja, wollen wir erstmal in der Handlung weitergehen?
Ja.
Ja. Und er trifft dort das erste Mal auf seinen Vater. Oder? War sein Vater?
Nee, erstmal trifft er ja auf den Farmer, bei dem er den DeLorean dann quasi erstmal
abstellt.
Ja, aus Versehen in der Scheune abstellt, der jetzt nicht unbedingt das so positiv sieht, weil sein Sohnemann da gerade einen Comic liest und da halt von irgendwelchen Aliens from Outer Space geredet wird und natürlich total zufällig sieht das UFO, mit dem die Aliens da in diesem Comic landen, total aus wie ein DeLorean. Mit Flügeltüren und allem drum und dran und jetzt denkt natürlich der Farmer, das ist jetzt irgendein Alien, der irgendwie mutiert und bla und ja, er hat noch diesen Strahlenschutzanzug an, den er eben wegen dem Plutonium in der Szene zuvor hat anhaben müssen, weil man hat ja den DeLorean gerade geladen und ja, das quittiert natürlich ein guter amerikanischer Farmer, natürlich mit was? Mit einer Schrotflinte.
Genau, und er muss dann den DeLorean zurücklassen und flieht erstmal in die Stadt Hill Valley, wo das Ganze, also die ganze, der ganze Film spielt.
Nein, erstmal haut er erstmal ab Richtung, ich glaube, Lion Park oder so, wie die Wohnanlage, in der er eigentlich dann in der quasi Zukunft, also in der Jetztzeit von der Erzählebene quasi wohnt und genau dieses Wohngebiet wird da gerade erst, also steht gerade mal das Tor und das Wohngebiet ist gerade am Entstehen.
Genau. Und dort will er nach Hause gehen, weil er noch immer nicht glaubt, dass er in der Zeit zurückgereist ist und es war anders. Er geht erstmal ins Diner, so war's. Er geht ins Diner, also das Diner der Stadt und bestellt dort was zu trinken und trifft dann auch seinen Vater, der als ja gleichalter Bursche dann wie er in dem Diner sitzt und dann kommen die Rowdies der Stadt
angeführt. Du hast jetzt glaube ich ein Ding übersprungen.
Welches? Mhm.
Weil ich dachte, er geht erst zum Doc.
Nee, den versucht er dann vom Diner aus anzurufen. Also er geht ins Diner und versucht den Doc anzurufen, der natürlich nicht ans Telefon geht. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Tolles Internet und so, yay. Lion Estates heißt das Wohngebiet.
Ja, aber da geht er nicht hin.
Doch, Da ist er vorher. Dann guckt er da und sieht so, ja, alles weg, komisch.
Ah, und, okay, und dann versteckt er dort den DeLorean hinter
und dann versteckt er den DeLorean hinter quasi
dem Bauplan. Ja, das soll hier mal entstehen.
Ja.
Mhm, genau. Und dann versucht eben Doc zu finden.
Genau, geht er ins Diner, dort gibt's ein öffentliches Telefon und dort schlägt er im Telefonbuch nach und versucht ihn anzurufen, aber erreicht ihn nicht und dann etwas resigniert dann wird er vom Besitzer des Diners Lou angeschnauzt. Er soll doch jetzt, wenn er hier schon das Telefon benutzt, was bestellen. Mhm. Er will dann eine Pepsi Free, eine zuckerfreie Pepsi haben. Und der Besitzer, hier gibt's nicht gratis. Das fand ich sehr lustig.
Genau, wenn du eine Pepsi haben willst, dann musst du dafür auch bezahlen.
Genau, und zum Glück, USA gibt's immer das gleiche Geld. Also ich glaube, Deutschland wäre das etwas anders gewesen, wenn man da eine Zeit zurückreist. Das wäre dann mit dem Geld auch etwas komisch gewesen. Dann trifft er auch seinen Vater, der dort irgendwie sein Müsli isst, was auch immer, und irgendwie Hausaufgaben macht. Und dann kommt Biff, der Rowdy der Stadt, besucht ihn sozusagen, seinen Vater, und sagt, hey, du hast meine Hausaufgaben noch nicht gemacht.
Nee, Moment. Das ist schon eine der epischen Szenen, oder was heißt episch, aber eine der prägenden Szenen, weil Biff ruft dann so, hey, McFly, und beide drehen sich natürlich logischerweise um, weil natürlich dann Marty auch auf seinen eigenen Nachnamen reagiert.
Mhm. Genau, und
und das ist auch noch aus einer anderen Sache ikonisch, weil das quasi schon mal eher im Film passiert.
Genau,
nämlich wo Biff das Auto vom Vater, glaube ich, kaputt fährt und.
Mhm. Ja, eigentlich Martys. Ich glaube, es ist sogar Martys Auto. Also zumindest braucht Marty
stimmt, das Auto. Stimmt, aber ich glaube, es ist das Auto des Vaters. Aber
ja, schon das
Vater. Er hat halt versprochen, dass Marty das Auto nehmen darf. Und dann gibt es halt irgendwelchen Restefuß, den sein Vater auch ausfüllen soll. Und Biff schnauzt ihn halt auch schon an. Wenn ich das mit deiner Handschrift abgebe, dann werde ich gefeuert und.
Ja, es ist halt so, dass Biff in der Jetztzeit der Vorgesetzte von Martys Vater ist und immer noch dieses Verhältnis zwischen diesem Rowdy und dem schüchternen Jungen besteht. Und wie er damals die Hausaufgaben für ihn gemacht hat, muss er jetzt die Berichte für ihn machen. Und damit, es gab ja noch keine Computer, damit das in der Handschrift von Biff ist, braucht er natürlich etwas Vorlauf. Und ja, Martys Vater sagte, ja, wir hatten doch bis Montag Zeit. Und er so, ja, aber ich muss das noch abschreiben. Und genau, diese Szene wiederholt sich im Diner mit den Hausaufgaben, dass er die Aufgaben verspricht, bis heute Abend fertig zu machen und am Morgen vorbeizubringen.
Und kann ich da an der Stelle mal eine kurze Frage reinwerfen? Weil ich es jetzt nicht mehr. Also es ist schon eine Weile her, dass ich den Film auf Deutsch gesehen habe. Und ich habe mir halt jetzt aktuell mal, weil es Netflix halt auch hergibt, mal auf Englisch angeguckt, als unter Original, also O-Ton. Und mit was wurde eigentlich What Are You Looking At, Butthead übersetzt? Also Biff mault halt Marty doch mehrere Mal in dem Film eben genau mit diesem Spruch an. Also was guckst du so? Also
ich fand das eigentlich ganz schlüssig, weil am Anfang ist ja Marty noch ein Kind und da sagt Biff einfach, ich glaube, was guckst du denn so blöd Milchgesicht? Mhm. Was ja auf ein Kind Milchgesicht erstmal gut passt. Und das sagt er halt, den Spruch nimmt er halt immer wieder.
Ja, okay. Aber was ist dann quasi, wenn er in 1955 ist, wo der Marty ja dann eigentlich genauso alt ist wie Biff?
Da sagt er genau dasselbe.
Also auch Milchgesicht oder Milch. Ja. Oder war es Milchbubi sogar?
Nee, Milchgesicht.
Okay. Also wie gesagt, im englischen Original ist es Butthead. Mhm. Milchgesicht schon eine sehr, sehr freie Übersetzung.
Ja, das ist ja mit den Schimpfwörtern und Slang ist es ja immer sehr schwierig, das irgendwie passabel zu übersetzen.
Ja, und dann noch vielleicht jugendfreier so.
Ne? Ja. Ja. Wobei ich finde, dass dieser Film schon sehr dark ist, also sehr dunkel. Also wir haben das erste Mal, dass Doc Brown erschossen wurde, das war mir nicht bekannt. Das hat mich dann schon doch sehr überrascht. Es wird ja dann auch aufgelöst, dass es nicht so schlimm war, aber es hat mich dann, und dann, es gibt ja noch eine spätere Szene, wo Martys Mutter fast vergewaltigt wird von Biff. Mhm.
Aber wollen
das
wir
fand ich
auf
schon
der Handlungsebene bleiben, damit wir, bevor genau. wir abschweifen, vielleicht jetzt erstmal stringent die Geschichte durcherzählen.
Ja, okay. Ja, also wie geht's dann weiter? Er prügelt sich.
Danach fragt er quasi, versucht er den Doc anzurufen und niemand geht ran und fragt dann den Bartender hier, ja, wo finde ich ihn das und das?
Genau.
Und hat dann noch ein bisschen, hat dann noch ein bisschen Zeitverwirrung, weil er von dem Highway spricht, der natürlich 1955 noch nicht gebaut war und findet dann aber früher oder später den Doc.
Genau. Zwischendrin gibt es dann noch eben, was auch so eine, ja, so ein Trope ist, was sich immer wieder durch die Filme zieht, weil Biff muss natürlich dann, also der Biff eben in dem Film, muss natürlich dann Marty auf irgendeine Art und Weise, glaube ich, verfolgen, das gehört dazu, und währenddessen benutzt Marty dann immer wieder.
Aber ich glaube, das kommt wirklich später.
Das schließt sich an die Diner-Szene an, dass er seinen Vater verteidigt und Biff einen Kinnhaken verpasst, einen ordentlichen.
Richtig.
Und dann flieht er vor der
nee, ja,
vor der Gang.
Nee, das kommt später. Es kommt später nochmal eine Diner-Szene.
Ach stimmt, da kommt ja erstmal, die Szene nach der Diner-Szene, wo Marty dann quasi seinem eigenen Vater das Leben rettet.
Ja, es kommt erstmal das mit dem Biff eskaliert anders. Das kommt erst in der Schule, wo Biff sagt, naja, du bist neu, deswegen verschone ich dich jetzt noch dieses eine
Mal. Ja, aber was ist dann mit der Skateboard-Verfolgung? Kommt die nicht direkt
an? Die Skateboard-Verfolgung kommt dann später.
Es gibt mehrere Diner-Szenen.
Okay, also wie geht's dann weiter?
Wie war das? Also irgendwie steht er dann auf der Straße?
Er folgt seinem Vater.
Genau, und der Vater steht dann irgendwie blöd auf der Straße rum, und das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo sein Vater und seine Mutter sich kennenlernen.
Stimmt, dann hängt sich sein Vater mit dem Fernglas in den Baum, und Marty ist erstmal so schockiert, dass sein Vater ein Spanner ist.
Mhm. Genau, also er folgt seinem Vater bis zu seinem Wohnhaus, und erwischt er seinen Vater, wie er im Baum sitzt und mit einem Fernglas die Nachbarsfrau beobachtet, wie sie sich gerade umzieht. Und dann auf einmal fällt sein Vater vom Baum, landet auf der Straße, und ein Auto rast heran, und Marty springt zur Rettung und schubst seinen Vater weg und wird dann selbst vom Auto angefahren. Und das ist die Szene, wie wir schon aus Erzählungen der Mutter wissen, in der sich eigentlich sein Vater und seine Mutter hätte kennenlernen sollen, denn der Vater, der Autofahrer ist der Vater der Mutter, und hätte eigentlich den Vater mitnehmen müssen, die Mutter hätte ihn dann hochgepäppelt, und aus Mitleid wäre sie dann zum Schulball mit ihm gegangen, und ja, so hätten sie sich dann kennengelernt, aber jetzt ist es nicht sein Vater, sondern Marty selbst, der angefahren wird, und so nimmt das Unglück seinen Lauf.
Und sein Vater truckelt auch einfach verschämt weg.
Genau, er läuft dann weg, weil ihm das ein bisschen peinlich ist, weil er glaubt, beim Spannen erwischt worden zu sein. Und genau.
Genau, und das das führt dann, glaube ich, an der Stelle auch schon einen ikonischen Gegenstand in diesen Back to the Future-Film ein, ne? Nämlich das Foto, also das Familienfoto.
Oder? Genau, er hat ein Familienfoto, und wie dann Doc Brown ihm zeigt, fangen dann an, sein großer Bruder zu verschwinden. Er ist der Jüngste der Familie. Erst sein großer Bruder verschwindet, dann seine ältere Schwester. Und ja.
Haben wir aber auch alles erst später.
Ja, genau, stimmt.
Können wir schon
jetzt, mal drüber reden. Jetzt wird er dann quasi erstmal von seiner Mutter, die halt noch ein Mädchen ist, wieder aufgepäppelt. Und
sie findet ihn scharf.
Da merkt man schon, dass sie ihn scharf findet und dass das alles nicht so cool ist.
Ja. Mhm. Sie nennt ihn dann Calvin Klein, weil sein Name ja in seiner Unterwäsche eingenäht ist. Das ist auch sehr interessant. In der französischen Übersetzung wird er Pierre Cardin genannt. Ist eine französische Hosenfirma. Und wie war es? In der spanischen Übersetzung wird er Levi Strauss genannt.
Wegen der Jeans. Okay.
Genau. Also da haben sie dann die lokalen.
Wo heißt ja auch Calvin Klein.
Ja, aber in der französischen, spanischen haben sie dann die lokalen Marken genommen. Wahrscheinlich haben die da auch nochmal viel Geld bezahlt.
Wobei Levi Strauss jetzt nicht unbedingt eine lokale spanische Marke ist.
Ja, aber vielleicht war die da berühmter als Calvin.
Ja, gut, das kann Zeitpunkt. Sein.
Also Pierre Cardin wird passen in Frankreich, und ich nehme einfach an, dass in Spanien Levi Strauss berühmter war als Calvin Klein. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch einfach nur mehr Geld gezahlt.
Auf alle Fälle trifft er dann auch noch seine Großeltern, die quasi in den mit 30er, 40er irgendwie so in dem Alter sind, und seine Onkels und Tanten und seinen einen Onkel, der dann später im Gefängnis sitzt.
Joey the Jailbird.
Der lustigerweise da im Laufgitter sitzt.
Genau, und die seine Großmutter sagt dann, ja, also wir lassen ihn die ganze Zeit in den Laufstall und wenn er rausgenommen wird, dann weint er. Also er möchte in diesen Gittern bleiben. Und es, es wird auch schon im Film thematisiert, dass Joey the Jailbird immer mal wieder seine Bewährung verpatzt und ständig im Gefängnis bleibt. Und anscheinend ist das irgendwie was Psychologisches.
Mhm. So frühkindliche Prägung und so, ne?
Genau, und dann wird er zum Essen eingeladen, mehr oder weniger dazu genötigt, und die Familie hat Anschaffung gemacht, nämlich ein Fernseher. Und die ganze Familie sitzt jetzt begeistert am Esstisch und schaut beim Essen Fernsehen. So typische amerikanische Familie, und ja, Marty ist immer noch etwas verwirrt und sagt, ah, die Folge kenne ich schon, und der jüngste Sohn sagt dann, ja, die kennst du schon, das ist die Erstausstrahlung, und ja. Er, ja, ich habe das mal in der Wiederholung gesehen, und der Junge dann, wie, was ist eine Wiederholung?
Lustig fand ich dann auch so die Frage so, ja, habt ihr auch einen Fernseher zu Hause, Kelvin? Und er meint dann so, ja, wir haben zwei. Und die Mutter so völlig entgeistert, niemand hat zwei Fernsehgeräte zu Hause.
Ja, und der Vater, ja, er macht nur Witze. Mhm. Und ja, eine besonders interessante Szene fand ich dann, wo die Mutter ihn dann so sanft am Knie packt. Mhm. Und Marty entsetzt aufspringt und sagt, er müsste jetzt gehen. Ja. Und die Familie möchte ihn eigentlich behalten, weil er hat dann gesagt, er wäre allein zu Hause, seine Eltern wären nicht da. Und sie sagen, ja, dann bleib doch über Nacht. Und er so, nee, ich muss gehen, ich habe noch Dinge zu erledigen.
Und die Mutter meint dann noch so beiläufig, so, ja, er kann ja in meinem Zimmer schlafen.
Mhm. Natsch, genau, natsch. Also seine Mutter. Mhm. Also. Und dann, ja, dann geht er zum Anwesen von Doc Brown. Genau, der damals nicht in dieser kleinen Hütte wohnt, die wir am Anfang des Films sehen. Interessanter Fakt zum Anfang des Films, der ist nämlich ähnlich zum 1960er Film Die Zeitmaschine. Dort fangen wir auch an mit so einem Pan über verschiedene Uhren. Und ich nehme an, dass es eine direkte Hommage ist an diesen Film, wo es ja auch um eine Zeitmaschine geht. Mhm. Aber ja,
ich finde am Anfang von dem Film auch super diese Heimautomationssachen, die der Doktor sich da zusammengebaut hat, und weil der Doktor nicht da ist, ist halt das Brot schwarz geworden und der Fressnapf von Einstein läuft über und so weiter.
Ja, also man es wird sofort, ohne dass wir je einen Charakter gesehen haben, etabliert, was hier ist. Also es geht um Zeit, es geht um einen Erfinder und es geht anscheinend um einen zerstreuten Erfinder, der nicht merkt, dass seine Frühstücksmaschine
genau, nicht funktioniert und aber trotzdem so ein Zeug, also er ist halt Erfinder, also er baut so ein Zeug und natürlich noch auch wieder so ikonische Szene, ne, der Gitarrenamp, der dann halt erstmal hochgedreht wird und
genau, also Marty ist anscheinend gewohnt, zum Doc nach Hause zu kommen, und er weiß auch schon, wo der Schlüssel liegt unter der Fußmatte, und er sieht einen neuen Gitarrenverstärker am Anfang des Films und dreht erstmal auf und hat dann irgendwie eine Elektro-Ukulele, also es ist keine richtige Gitarre, sondern mehr so eine ukulelenartiges Gerät. Ja, und
hat aber schon 6 Saiten, also es ist schon eine Gitarre.
Und ja, spielt dann erstmal und wird von dem Bass weggeblasen. Was wir übersprungen haben, was ein interessanter Funfact ist, es gibt am Anfang des Filmes doch dieses Vorspiel für den Schultanz, wo Marty mit seiner Band auftritt und Power of Love spielt.
Also will.
Genau, und dann wird er von einem Lehrer unterbrochen, der sagt, this is too damn loud. Mhm. Und dieser Lehrer ist Huey Lewis, also der eigentliche Komponist von Power of Love.
Okay, und das war mir nicht bewusst.
Der spielt diesen Lehrer, der sagt, this is too damn loud.
Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt versuchen, etwas wirklich stringenter durch die Handlung durchzugehen
und dann die Picks,
die uns gefallen haben, vielleicht danach nochmal raus.
Ja, ist okay. Also er trifft auf Doc Brown, der eine neue Gedankenlesemaschine ausprobiert, und Marty verbietet zu erzählen, was passiert ist, sondern er möchte das über die Gedanken herausfinden, und dann sagt er so, du kommst von weit weg, und Marty, ja, das stimmt. Und du willst mir ein Abonnement von der Saturday Evening Post verkaufen. Nein! Du willst mir Spenden für die Coast Guard abknöpfen. Und er so, nein, weil alle glauben, er sei bei der Küstenwache, weil er ja diesen orangenen, ikonischen Parker trägt. Und ja, den kannte man 1955 noch nicht. Und alle meinen, das sei ein Lifesaver, also eine Schwimmweste. Ne? Genau, und alle meinen, das sei eine Schwimmweste. Und er so, ja, ich bin bei der Küstenwache. Und also nein, Doc, ich bin von der Zukunft. Ich bin aus der Zukunft. Und das ist auch der eine beste Szene.
Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, das Ding ist total nutzlos.
Genau, also der Doktor geht erstmal gar nicht auf dieses Zukunftsteil ein, sondern ist nur enttäuscht, dass seine Maschine nicht funktioniert, aber realisiert dann schnell, was passiert ist. Und ja, weil er halt sehr offen für alles ist, glaubt er auch Marty sofort. Das finde ich halt gut, dass er für...
Was? Moment, da muss ich dich unterbrechen. Er glaubt Marty nicht so sofort. Und Marty sagt ihm dann, ja, ich weiß, woher die Beule an deinem Kopf herkommt. Du hast nämlich die und die Idee gehabt und die auf der Toilette und bist da irgendwie gestürzt und hast dir den Kopf gestoßen. Und danach hattest du eben die Idee für den Flux-Capacitor, also für den
Flux-Kondensator.
Kondensator,
genau. Ja, und zum Beweis fahren sie dann raus erstmal und der Doktor guckt sich quasi den DeLorean an.
Genau. Und findet den natürlich cool.
Und vergleicht auf seinem Zettel das Ding, was er gezeichnet hat mit dem Fluxkompensator, und ist total aus dem Häuschen.
Genau, und sagt er so, ich kann es reparieren, also, aber ich brauche dafür eine Woche. Und Martin so, keine Woche, egal, eine Woche in der Vergangenheit abhängen ist kein Problem. Und er so, nein, du darfst das Haus nicht verlassen. Du könntest die Zukunft ruinieren. Hast du schon mit jemandem Kontakt gehabt? Und er so, ja, mit meinen Eltern. Und er so, nein, das ist ganz schrecklich. Und dann holt er halt sein Familienfoto raus und sieht halt, wie schon der Kopf von seinem Bruder verschwunden ist und was halt das Anzeichen dafür ist, dass er die Zukunft insofern verändert hat, dass er nicht, dass seine Familie halt nicht existiert.
Genau, er hat einen Paradoxon erzeugt.
Genau. Und dann ist halt so jetzt die Prämisse für den restlichen Film. Erstens den Fluxkondensator reparieren oder die gesamte Maschine reparieren.
Ja, es geht darum,
dass sie das
funktioniert, aber er hat halt keinen Strom und
sie brauchen diese
1,21 Gigawatt
Gigawatt.
Was? Gigawatt.
Ja, das wird auch thematisiert, dass es eigentlich Gigawatt heißt, auch im Englischen heißt es Gigawatt, aber Doc Brown sagt Gigawatt. Und
ja, aber im Deutschen sagt er wirklich Gigawatt. Und dann ist er halt erstmal ziemlich schockiert, wie das denn gemacht werden soll, wie man denn so viel Strom aufbringen kann. Und sagt, naja, eigentlich bloß ein Gewitterblitz kann so eine Ladung quasi erzeugen.
Genau, und da ist natürlich zufällig, nämlich die Uhr am Rathaus von, wie heißt das, Hill Valley?
Hill Valley. Der Clock Tower von Hill Valley.
Der ist am Rathaus. Und
1945 von einem Blitz getroffen.
55?
Und steht seit... Was habe ich gesagt?
45.
55 und steht seitdem still. Und das ist, dieses Ereignis ist in einer Woche, wo Martin die Zukunft in die Vergangenheit reist. Und sie müssen jetzt halt diese eine Woche abwarten und mit einer speziellen Apparatur diesen Blitz einzufangen, um diese 1,21 Gigawatt zu erzeugen. Und bis dahin muss Marty halt seine Eltern verkuppeln.
Ja, der Handlungsarc mit von wegen den DeLorean ausbauen ist relativ schnell beendet und währenddessen gibt's halt dann noch den anderen Handlungsarc, wo er irgendwie versucht, seinen Vater so hinzukriegen, dass er seine Mutter überzeugen kann, ihn doch zum Ball zu führen, weil sie sich offenbar das erste Mal geküsst haben und dann verliebt haben. So ist zumindest die Geschichte, die sie Marty am Anfang des Films erzählen.
Genau, also das ist die eigentliche Geschichte, wie sie sich dann quasi verliebt haben und dann halt Kinder gemacht haben, zu denen eben auch Marty zählt.
Genau, und er versucht es dann so, also er weiß ja, dass sie sich auf dem Enchantment Under the Sea Ball das erste Mal geküsst haben und er versucht jetzt seinen Vater dazu überreden, seine Mutter zu diesem Ball auszufragen. Und das ist diese zweite Diner-Szene, glaube ich.
Ja, genau, und da kommt es dann zu der Verfolgungsjagd. Also
es ja, kommt genau, schon mal zu einer Szene in der Schule, wo er den Schuldirektor trifft und da schon wieder ziemlich Beef hat. Also da hat sein Vater Beef mit dem Schuldirektor, wie später auch Marty Beef mit dem Schuldirektor haben Direktor kann. Das sind immer so Konstanten, die sich durch beide Zeitebenen durchziehen.
Ja, also alle drei Filme sind ja im Grunde immer wieder die gleichen Erzählungsfragmente. Und ja, also der Director Strickland war damals schon Direktor und Genau wie, also beim ersten Mal, wo man ihn trifft, sagt er halt zu Marty in der Gegenwart, ja, aus dir wird nie was, genau wie aus deinem Vater, du bist halt einfach ein Slacker, also im Englischen nennt er ihn ein Slacker, was halt ein Ausdruck für so einen Jugendlichen ist, der halt nichts auf die Reihe kriegt und immer nur so herumtrödelt und Scheiß baut. Und hier in der Vergangenheit sagt er zu seinem Vater, also du kriegst halt nichts auf die Reihe und bist halt kein richtiger Mann, wird halt impliziert. Und ja, er trifft dann auf seinen Vater in der Schule und erzählt ihm halt so, ja, du musst deine Mutter, also du musst diese, wie heißt sie, Louis Thompson heißt sie, glaube ich, damals. Louise. Auf jeden Fall, du musst diese...
Nein, sie heißt Loreen.
Loreen Thompson heißt sie. Und du musst deine Mutter, du musst dieses Mädchen ausfragen, es ist deine Bestimmung, was ja auch insofern stimmt, aber sein Vater glaubt ihm erstmal nicht und sagt, ja, wie soll ich die denn ausfragen? Und
nee, er will ja eigentlich nicht auf den Ball, weil er dann seine Lieblingsserie im Fernsehen verpassen würde, was irgend so eine Science-Fiction-Serie ist.
Science-Fiction-Theater.
Genau, und das nimmt Martin natürlich dann als Anlass und beschert ihm quasi schlechte Träume. Also das heißt, er taucht auf mit irgendwie ganz schlimmer E-Gitarrenmusik und mimt da so quasi den Alien und sagt, hey, du musst da hin.
Ja, was heißt ganz schnelle E-Gitarrenmusik? Ich glaube, er legt ihm Van Halen auf die Ohren. Also ja. Das wirst du wohl nicht als schlechte Musik bezeichnen.
Also, ich spiele seit 16 Jahren Gitarre. Natürlich würde ich Van Halen nicht als schlechte Musik bezeichnen.
Aber er freut halt damit seinen Vater ein wenig und sagt, er ist James Darth Kirk. Vader. Darth Vader vom Planeten Vulkan.
Genau.
Also er nutzt halt so ein bisschen, also das ist auch so eine Sache, also die Filme spielen so ein bisschen mit Popkultur. Und da man ja weder Darth Vader noch Vulkan in 1955 kannte, funktioniert das auch und sein Vater glaubt ihm einfach, dass das seine Bestimmung ist und hört dann auch ab dem Zeitpunkt auf Marty. Und ja. Und
dann kommt die Szene in der Milchbar.
Genau.
Wo er Marty erzählt, ja, ich wurde von einem Alien besucht und das ist meine Bestimmung, sonst lasert er mein Gehirn weg, aber wie soll ich denn das machen? Ich bin doch ein Loser.
Ja, und Marty gibt ihm dann so Dating-Tipps und Marty ist halt so ein bisschen der Draufgänger und kann halt mit den Ladies umgehen. Und sein Vater schreibt sich dann alles geflissentlich auf, ist auch sehr schön. Also er hat einen kleinen Notizblock, wo er dann so draufschreibt, ja, du musst ja sagen, ich bin deine Bestimmung. Also your destiny, es kommt dann auch ein sehr schönes Wortspiel bei raus.
Moment, da muss ich aber noch rein, also der Notizblock, da schreibt normalerweise Martys Vater eigentlich seine Gedichte rein. Er ist halt so ein bisschen kleiner Poet, aber das halt nur im Versteckten und zeigt die Gedichte niemanden.
Genau, und Marty wusste das nicht und sagt, du schreibst Geschichten und wieso zeigst du die denn niemanden? Und er so, ja, aber wenn Leute die Geschichten nicht mögen, was mache ich denn dann? Also wenn jemand meine Geschichte nicht mag, was und davon hat er halt Angst vor negativem Feedback. Und ja, er geht dann zu der Gruppe der Mädchen, wo auch seine Mutter, also seine zukünftige Mutter dabei ist. Und sagt halt so, you are my density. Also er verspricht sich.
Du bist
sich
meine Dichte.
Genau, du bist meine Dichte. Bestimmung meine ich, also im Amerikanischen wird dann aus Density Destiny, also das ist dann nochmal ein sehr schönes Wortspiel. Und dann kommt Biff rein mit seiner Gang und sagt, hey, McFly, ich hab dir doch verboten, dieses Diner zu besuchen, dafür musst du jetzt erstmal zahlen und will ihm halt Geld abknöpfen. Und dann reicht's halt Marty McFly, dass sein Vater immer so schikaniert wird und fängt eine Prügelei mit Biff an.
Moment. Was? Biff versucht noch eben die Mutter von Marty anzumachen, dass sie doch mit ihm auf den Ball geht und nicht irgendwie anders und macht die halt da ziemlich grob an und ich glaube, das war dann der Punkt, der Marty dann...
ja, das geht auch wirklich schon an die sexuelle Belästigung ran.
Ja,
es wird ja kommt noch eine härtere Szene, aber das ist schon grenzwertig.
Genau. Und dann dann fängt eine wilde Verfolgungsjagd an und Martin McFly ist halt ein sehr guter Skateboard und dann sind halt so Kinder, die haben irgendwie einen selbstgebauten Roller aus Seifenkisten und er macht halt den Rollerteil ab und hat dann ein primitives Skateboard, mit dem er dann vor dem Auto der Gang flieht. Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd rund um den Rathausplatz, die damit endet, dass das Auto von Biff mit der kompletten Gang in ein Scheißelaster fährt. Also es gibt, nennt sich Manure Hole, also jemand, der den Mist von den Bauernhöfen abholt und irgendwo wegharrt. Und dort fahren sie rein und der ganze Jauchemist ergießt sich dann in das offene Auto. Und ja, das ist auch eine dieser ikonischen Szenen von Back to the Future, die auch ständig wiederholt wird in jedem Film.
Also das ist ähnlich eben wie die Skateboard- oder Hoverboard-Szene, vielleicht kommen wir zu der nachher noch, die halt in jedem Zeitstrang irgendwie rein muss und die immer und immer wieder wiederholt.
Ja, im ersten Film gibt's ja noch kein Hoverboard.
Ja, aber halt, da gibt's auch noch keine Skateboards. Und dann werden da natürlich dann Skateboards dann quasi erstmal erfunden. Gut, zu dem Rest kommen wir vielleicht dann später, weil es gibt halt wirklich so ein paar sehr, sehr ikonische Sachen, aber das machen wir dann nach der Handlung.
Genau. Ja. Und was passiert dann? Also es hat nicht so dann ganz geklappt. Die Mutter ist noch besessener von Marty, nachdem sie sieht, wie er Biff vorgeführt hat. Und was passiert dann?
Dann versucht Marty quasi seine Mutter zu überreden, hier, ja, der, wie heißt denn sein Vater überhaupt? Thomas, oder?
George McFly.
Der George McFly, der ist doch ein ganz netter, der will mit dir, also frag ihn doch zum Ball aus oder lass dich doch von ihm zum Ball ausfragen, und sie sagt halt, naja, nett ist er ja schon, aber ich will einen Freund haben, der für sich selbst einstehen kann, und dann schmiedet quasi Marty den Plan, der uns zum Finale führt, wo er seinem Vater erklärt, ja, wir machen das so, ich fahre mit meiner Mutter mit dem Auto zum Ball und werde sie davor so ein bisschen unsittlich berühren, dass sie so ein bisschen beschämt wird, und du kommst dann zum Auto, zerrst mich raus und verprügelst mir eine, und dann wird sie ja wohl wissen, dass du cool und stark bist.
Mhm. Dann allerdings muss Marty feststellen, dass seine Mutter dann vielleicht doch nicht so unbedingt ein Kind von Traurigkeit ist und raucht und trinkt.
Ja, also ein Kind von Traurigkeit ist sie ja schon ein bisschen. Also man sieht auch in der Zukunft, also in der Gegenwart, weiß man, dass sie Alkoholikerin ist. Man sieht eine Szene, wo sie mit einem Glas, mit einer kleinen Flüssigkeit, mit der
Familie spricht
und wieder dran trinkt. Und dann sieht man halt am Schluss, wie dieses Glas mit Vodka nachgefüllt wird. Und man merkt halt, dass sie eine Alkoholikerin geworden ist. Und ja, dann sieht halt Marty in der Vergangenheit, wie sie schon in jungen Jahren, also ich glaube, sie sind noch nicht mal 18 oder noch nicht mal 21, also irgendwas, sie ist halt underage.
Ich glaube, sie sind 17.
Genau, sie ist 17 und trinkt halt trotzdem schon Alkohol, und Marty so...
So, du trinkst?
Ja, und...
Ja, das ist doch cool, wenn man 17 ist, dann muss man doch trinken, wenn man dazugehören will.
Genau, und dann sagt, ja, das wirst du später noch bereuen.
Also dann versucht sie dann... Dann zieht sich eine Zigarette an und Marty so...
Genau, er nimmt dann halt auch einen Schluck von dem, was ist das, Whisky oder so. Oder irgendwie ein Likör, so Jugendliche trinken ja normalerweise keinen richtigen Alkohol. Dann gibt's halt diesen Spit-Take, nennt man das. Er trinkt und sieht halt, wie seine Mutter sich noch dazu eine Zigarette anzündet und pustet das und spritzt dann halt den Alkohol ins Auto rein. Mhm. Wahrscheinlich 1955 war Rauchen wahrscheinlich nicht so schlimm, wie 1985. Und Marty geht dann, oder wie ist
es? Nee, Moment, da nee, gibt's noch, da gibt's dann, ah, dann eine ganz, ganz wichtige Szene.
Dann kommt nämlich Biff.
Seine Mutter erstmal noch, ja, du klingst wie meine Mutter. Also
Moment,
und dann kommt Großmutter. Und Moment, dann kommt Biff an.
Nein, da fehlt noch was. Da fehlt nämlich noch eine ganz, ganz wichtige Szene, die ihr beide gerade vergesst, nämlich, dass die Mami dann quasi ihren Sohnemann küsst. Und dann so meint, ja, dass sich das irgendwie alles total falsch anfühlt, weil das wäre so, als würde sie ihren eigenen Bruder küssen.
Ja, und dann kommt...
Und dann kommt Biff.
Genau, Biff sieht halt, wie Marty und Lorraine im Auto sitzen und zerrt dann halt Marty raus und macht sich halt an die Mutter ran, die das gar nicht toll findet. Und das ist dann, ja, also es ist im Grunde eine versuchte Vergewaltigung.
Marty wird erstmal in den Kofferraum der Band gesperrt.
Genau, sie sperren Marty in den Kofferraum der Band, und die Band kommt dann halt an, macht gerade eine Pause und verscheuchen halt die Jugendlichen. Genau, das ist halt so eine Jazzband, so lauter nee, schwarze...
Nee, Rockband, ne? Ja, also Rock'n'Roll-Band.
Genau, so eine klassische Rock'n'Roll-Band, lauter schwarze...
Das könnte uns jetzt der Herr Martinsen sagen, aber der ist ja gerade gegangen.
Ja, das ist
das klassische Rock'n'Roll-Band. Rock'n'Roll-Band, also es ist wirklich, also es ist ja genau die Zeit, wo eben dieser klassische Rock'n'Roll, so Bill Haley und so das ganze Zeug genau. da, also das... war so quasi der nächste Schritt vom Blues weg in Richtung, er wird alles ein bisschen schwungvoller und weniger depressiv. Oh Gott, der Herr Martinsen wird mich so hassen, aber ja, also es war so diese Rock'n'Roll-Zeit, also eben Bill Haley und da sind halt auch ein paar sehr nette Anleihen in dem Film drin, in die Richtung.
Aber dazu kommen wir ja noch.
Genau.
Ja, kommen auf alle Fälle.
Und, ja, Marty kommt halt nicht sofort wieder raus, weil der Schlüssel im Kofferraum ist. Und die Band muss dann ja erstmal versuchen, den Kofferraum aufzubrechen, weil es gab noch keine Zentralfabrik.
Okay, erzählen wir bis zur Hand, erzählen wir dann jetzt erstmal den Band-Story-Arc.
Ja, auf jeden Fall, sie bekommen ihn raus, aber da verletzt sich der Gitarrist die Hand und kann halt nicht mehr spielen, was im weiteren Verlauf der Erzählung noch wichtig sein wird.
Was ich aber total lustig finde, so quasi von wegen Filmräumen mit Vorurteilen auf, ist es ein Auto voller Schwarzer. Fast alle schwarz. Der eine ist glaube ich, irgendwie ein Latino. Und keiner von denen ist in der Lage, ein Auto aufzubrechen. Ist euch das aufgefallen?
Ja, aber sie steigen dann aus und was haben sie im Auto gemacht? Sie haben gekifft.
Nein, die haben geraucht.
Die haben geraucht? Ich hab das als Kiffen interpretiert.
Ja, die haben natürlich geraucht.
Ja.
Was wahrscheinlich eher ein Vorurteil gegen... aus einer anderen Sicht interessant, weil normalerweise ist es ja genau andersrum.
Was?
Also normalerweise wird es ja so erzählt, ja, die schwarze Rowdy-Bande und dann sind Weiße in dem Auto und scheuchen die weg. Und
ja, ich glaube,
so schlimm ist es halt eine weiße Rowdy-Bande und sind genau Schwarze in dem Auto, die wegscheuchen.
Ja, auf jeden Fall,
sie
helfen der Marty und währenddessen macht sich halt Biff an die Mutter ran und versucht sie halt so ein bisschen, ja, versucht sich zu vergewaltigen. Und dann kommt George McFly an, der natürlich, wie besprochen, versucht, denkt, es sei immer noch Martin im Auto und denkt, es sei jetzt alles abgesprochen und reißt dann die Tür auf und sagt, hey, Pfoten von ihr, irgendwie sowas in die Richtung.
Lass deine Finger von ihr.
Genau, und dann erkennt er halt, dass es nicht Marty, sondern Piff ist und
ich finde die Szene so herrlich gespielt, wie ihm wirklich das Gesicht einschläft.
Genau, es schläft ihm ja nicht ein, es entgleist ihm. Ja. Und Biff geht dann sofort auf George McFly los, verdreht
ihn. Biff sagt erst, McFly, verschwinde. Ich will jetzt hier losmachen und wenn du mich nicht störst, dann wirst du es bereuen. Und wenn du mich störst, wirst du es bereuen. Wenn du mich nicht störst, kommst du nochmal quasi mit davon. Einer Warnung davon.
Genau, und dann, sagt dann halt.
Dann greift sich sein Dad halt den Mut und sagt, nein, Biff, diesmal nicht, weg von ihr.
Genau, und dann kommt halt so, you are asking for it, und dann, ja, dreht er ihm den Arm um, ne?
Ja, also versucht ihm den Arm zu brechen, oder droht es halt an, und Lorraine sagt dann halt, nee, lass das, und versucht ihn halt davon abzuhalten, aber hat halt keine Chance gegen Biff, und
Und verpasst ihm so eine, dass er erstmal bewusstlos auf dem
Boden. Genau, also George McFly fasst sich dann Mut und haut ihm halt eine runter und
der geht K.O.
Ja, nee, ich glaube, er muss doch mehrmals zuhauen.
Nee, er schlägt einmal zu und
Biff geht K.O.
Er war noch durch die, also es ist mir jetzt auch gerade entfallen, warum, aber bevor dann eben aus irgendeinem Grund noch irgendwie kurz abgelenkt und hat gelacht, genau. Und das hat halt eben George als Chance genutzt und hat ihm halt schön eine eingeschenkt und Biff geht zu Boden.
Und er geht auch wirklich auf so eine ikonische Weise zu Boden. Er dreht sich erst halb um, lehnt dann noch so halb an dem Auto, dann sieht man, wie die Augen hochklappen und dann kippt er komplett um.
Genau, und dann kommt halt eine Menschenmenge angelaufen und was ist denn hier passiert? Und
das ist George McFly und er hat den Biff umgehauen und
George und Lorraine gehen dann halt auf den Tanz und tanzen halt. Und währenddessen ist halt bei der Band, glaube ich, so. Also während das Ganze passiert, sieht man immer wieder, wie der Doc quasi das Experiment vorbereitet. Er legt ein industrielles Stromkabel von der Spitze des Clock Towers zu einem Laternenpfosten, spannt dann eine Linie über die Straße und dort soll halt quasi wie beim Stromabnehmer bei der Eisenbahn Marty dann an dem bestimmten Zeitpunkt mit dem DeLorean vorbeifahren, den Strom abnehmen und dann quasi genau. in die Gegenwart zurückreisen. Ja, aber das ist alles nur nebensächlich bis zu dem Zeitpunkt.
Naja, also es wird halt immer wieder weiter erzählt, so, ja, Doc ist direkt in den Vorbereitungen und
man hat quasi die zwei Handlungsstränge, die sich an dem einen Abend dann wieder verbinden. Wo quasi der Fisch unterm Seetanz ist. Nein, der Verzauberung unterm Seetanz.
Ja, also erst die Tochter, also in der Gegenwart, sagt er, wo war das nochmal beim Fisch unter, also Sea under the Fish under the Seetanz. Und sie so, nee, Enchantment under the Seetanz. Also Verzauberung unter Meer. Mhm. Und und dann ist es halt so, dass Marty muss einspringen für den Gitarristen, der sich die Hand verletzt
hat. Nein, also das ist halt so, dass Marty schockiert ist, warum die Band nicht mehr spielt und dann erklärt er halt so, ihr habt ja eine ganz wichtige Rolle als Band. Weil
genau, sie müssen ja tanzen, damit sie
sich küssen können. Und die Leute müssen tanzen und wenn sie tanzen, dann küssen sie sich und sie müssen sich küssen, um sich zu verlieben, damit sich diese jungen Paare auch verlieben können. Und genau, dann und sagt der Bandleader halt, du hast ja eigentlich recht, aber wir haben keinen Gitarristen mehr.
Und dann sagt halt Marty, ja, dann spiele ich halt. Und sie fangen dann halt an, so ein romantisches Lied zu spielen und Marty merkt halt, er löst sich halt auf, er wird halt durchsichtig und es geht ihm auch nicht so gut und er ist kurz davor zu verschwinden. Und dann kommt halt dennoch so dramatisch, ein anderer Junge nimmt halt die Mutter weg und George kann halt, ist halt wieder eingeschüchtert und dann schaut halt Marty an und dann ist halt die Finale, George bekommt Mut und sagt, nein, heute nicht, und scheucht auch den anderen Jungen wieder weg und dann endlich küssen sie sich und Marty ist gerettet und löst sich nicht weiter auf und auch seine ganzen Geschwister sind auf dem Foto wieder da.
Genau. Ja. Und natürlich noch, für mich als selber Gitarristen, Marty legt dann natürlich noch ein sehr, sehr episches Gitarrensolo hin.
Das ist auch sehr interessant.
Erstmal einen epischen Song hin.
Genau, also er spielt der Johnny. Es heißt dann so, ja, du hast es geschafft, und dann sagen sie, jetzt spiel noch irgendwas Fetziges, und Marty ziert sich, und dann sagt er halt.
Dann sagt er, das ist ein neuer Song hier, das ist ein Blues so und so.
Nee, das ist ein Klassiker, von wo ich herkomme.
Und achtet auf meine Wechsel und,
genau, und versucht einfach halt einfach mitzukommen. Und dann spielt er Johnny Be Good und er fängt halt an abzurocken. Und es ist halt so ein Klassiker Rock und alle finden das super. Und dann der eine Gitarrist, der sich die Hand verletzt hat, ruft dann seinen Cousin an und sagt, hier, du suchst doch den richtigen Sound, hör dir das an, und hält er das Telefon an in Richtung Bühne, und das ist dann anscheinend der Originalkomponist von Johnny Be Good.
Wie hieß denn der Klei?
Ich guck gerade mal, ich ja. Also es ist Schande,
aber wir uns dann.
Ja. Und dann
Martin Barry heißt der Gitarrist.
Martin Barry, genau. Mhm. Und dann fängt halt Marty an, irgendwie AC/DC zu spielen.
Entschuldigung. Halt an,
ja.
Chuck Berry,
genau, von ihm ist auch original der Song. Und lustigerweise sind, also zumindest im Abspann steht so drin, sind die Songs, die die Band von Martin Barry gespielt haben, auch wirklich, heißt der Sänger oder was auch immer, der Komponist von der Band halt auch Martin Barry.
Was aber damals nicht unbedingt außergewöhnlich ist, dass viele Bands und auch sehr, sehr, sehr bekannte Musiker, wie zum Beispiel Elvis oder auch Johnny Cash oder so, die halt teilweise einfach Coverversionen von irgendwelchen Liedern gespielt haben. Also das war in der Zeit wirklich nichts Außergewöhnliches.
Ja. Und also dann, ich glaube, Earth Angel ist wirklich halt von der Band, die es gibt, und die der heißt halt wirklich ein Bandmitglied Martin Barry, so wie ich das aus dem aus dem Abspann rausgezogen habe.
Und dann fängt halt Marty an, ein episches Gitarrensolo darzulegen und dance halt ab und geht halt richtig ab und
in bester Angus Young Manier.
Genau, und spielt halt so, ich glaube, ist ein bisschen AC/DC dabei und
ist Angus Young ist AC/DC. Ah, okay. Also
und dann schauen ihn alle entgeistert an, weil was er da gemacht hat, und er so, ah, ihr steht anscheinend nicht so drauf, aber eure Kinder werden draufstehen. Also eure Kinder, your kids will love it. Und
das ist auch eine Szene, die relativ oft quasi homagiert. Wie nennt man denn das, wenn man homagiert wird? Also mir ist es zum Beispiel schon aufgefallen in Family Guy, also das Family Guy ist ja eh irgendwie. Das ist fast jede zweite Folge, wenn man da aufpasst. Wahrscheinlich in jeder Folge steckt da mindestens eine Back to the Future-Anspielung drin, was ich schon ziemlich awesome finde.
Nicht eher eine Persiflage? Nee. Obwohl, ja, eine Persiflage ist ja was lustig, machen Hommage. Mhm.
Also, und zum Beispiel bei den Simpsons ist das auch drin. Mhm. Wo Homer diese Crunch-Band hat, Z-Gasm, spielt er dann halt den Song und dann ruft auch einer an hier, wie heißt denn der Sänger von Nirvana?
Kurt Cobain.
Ja, hier, Kurt, es ist dein Bruder. du suchst doch diesen Sound, diesen Crunchigen. Hör dir das an.
Und ja, kommen wir aber, glaube ich, dann, weil ich meine, ja, machen wir später, glaube ich. Machen wir erstmal kurz die Handlung noch fertig.
Ja, und dann es ist jetzt Zeit zu gehen, weil der Blitz gleich einschlägt und verabschiedet sich dann von den Eltern und ja, und sie sind total verliebt und George möchte sie mit nach Hause nehmen und dann sagt sie, ja, werden wir uns denn wiedersehen und Marty, ganz bestimmt werden wir uns wiedersehen.
Ja, und die letzte Szene, die man von den Eltern sieht, ist, wo die Mutter dann sagt, oh, Marty, das ist ein schöner Name.
Genau. Mhm. Und dann geht Marty halt zum Doc und er versucht dann noch, den Doc davon zu berichten, dass er erschossen wird und ja, und der Doc will das alles nicht hören, er will seine eigene Zukunft nicht hören, weil das ja total gefährlich ist. Und Marty schreibt dann noch schnell einen Brief an den Doc, so, ja, du wirst erschossen und
den Brief hat er schon eher geschrieben und der Doc hat ihn auch schon eher zerrissen.
Ah, okay. Ja, das ist ja dann die Szene an dem Clock Tower.
Nicht?
Doch, kommt eher in der Handlung, aber.
Nein.
Auf alle Fälle will er ihm das in dem Brief schreiben und dass er das erst 1989 aufmachen 85. will und der Doktor will es halt nicht wissen.
89 wäre zu spät. Mhm. 1985.
Genau, ist also ja 85 auf 55, die 30 Jahre.
Genau. Und dann, das Problem, dass das Verlängerungskabel rausfällt, durch den Sturm wird ein Ast von einem Baum abgeschlagen, der fällt auf das Kabel und reißt damit ein Stück des Verlängerungskabels raus. Und
aber das verbuche ich eigentlich wirklich bloß so ein bisschen als Endgerümmle, um nochmal ein bisschen die Spannung
zu. Ja, es ist halt schon dramatisch. Der Doc muss halt auf den Clock Tower steigen. Dann gibt es noch eine sehr schöne Hommage an einen klassischen Stummfilm, der heißt ausgerechnet Wolkenkratzer, wo der Protagonist an einer Uhr hängt. Und
stimmt.
Das wird dort auch wieder homagiert und es gibt auch am Anfang eine Uhr, die quasi als kleines Miniaturmodell diese Szene nachstellt, wenn man drauf achtet. Und Marty geht dann in Startposition, also sie haben es berechnet, er muss dann und dann zu dieser Position losfahren und
er macht halt noch den Trick. Okay, wenn ich dem Doc jetzt den Brief nicht überreichen konnte, dann stelle ich halt die Zeit auf 10 Minuten eher ein und versuche den Doc noch irgendwie zu retten.
Genau, und dann fährt er halt los. Der Doc schafft es noch, das Kabel reinzustecken, aber dann geht es am anderen Ende wieder raus und in einem letzten verzweifelten Akt rutscht er halt wie an einer Seilbahn an diesem Kabel runter, schafft es, das einzustecken, wird dabei noch vom Dever elektrifiziert, aber anscheinend schadet das ihm nicht. Und Marty im richtigen Moment schafft es halt dann, den Strom abzunehmen und reist zurück in die Zukunft.
Und natürlich die 88 Meilen zu erreichen.
Genau.
Muss er ja zu dem Zeitpunkt eben auch haben.
Wisst ihr, welcher Film in diesem Theater gezeigt wird, was am Ende der Rennstrecke ist? Der Filmtitel dieses Filmes im Kino heißt nämlich Atomic Kid. Atomic Kid, also das Atomkind, was natürlich eine Anspielung ist, dass er ja dieses Kind in diesem atombetriebenen Zeitreisemobil losfährt. Das ist auch eine sehr schöne Referenz. Also The Atomic Kid ist halt der Film und das sieht man halt wenn dann Marty in Zukunft kreist und die brennenden Reifenspuren noch da sind, sieht man halt, welcher Film dort gespielt wird.
Und in der Zukunft knallt er ja in das Kino rein.
Ja, und dann
ist und steigt dann aus dem Wagen aus und auf der Parkbank und auf der Straßenbank liegt irgendwie so ein besoffener Arbeitsloser, also nee, Obdachloser und sagt dann immer dieser besoffenen Fahrer.
Genau. Und ja, dann versucht er halt, dann steht halt auf der Straße und ist so ein bisschen desorientiert und dann sieht er halt, wie dieser VW-Bus, in dem die Touristen angefahren sind, an ihm vorbeirast.
Und Touristen, also, oh Gott, nicht Touristen?
Was?
Du hast gerade Touristen gesagt, so, glaube ich, Terroristen.
Ja, yeah. Das wurde auch nochmal aus politischen Gründen, also wir merken, wir sind in einem vor 9/11 Amerika, wo Terroristen noch als Comic
in Relief, VW-Bussen.
Genau, als Comic Relief noch benutzt werden können. Das sind halt so zwei Typen, die sehen halt arabisch aus und ja, dann haben wir wieder das Problem, der DeLorean springt nicht an, weil er nach einer Zeitreise immer so ein bisschen eine Startprobleme hat. Und er fährt da, er läuft halt hinterher und ist halt zu spät und sieht halt, wie der Doc dann halt erschossen wird von einer anderen Position aus und sieht sich dann selbst in die Vergangenheit reisen. Und die Terroristen rasen dann in ein Boxoffice rein, also in ein Ticketverkaufshäuschen, was ich auch sehr cool finde. Also das, da steht halt irgendwie Film Sale dran. Und ich nehme an, dass es ein klassisches Box-Office ist, also ein Ort, wo Tickets verkauft werden. Und man nennt ja auch das Box-Office, wie viel Geld ein Spiel, ein Film eingespielt hat. Als dass dieser Film das Box-Office gecrashed hat.
Aha.
Also, es, also das ist so ein, wahrscheinlich ein Film-Gag.
Das ist aber viel Kaffeesatzleserei gerade.
Nee, also Box, also das stimmt wirklich. Also Box-Office nennt man ja quasi so, ja, die Zuschauerzahlen, die dann halt, glaube ich, noch am ersten Wochenende.
Nee, das ist nicht die Zuschauerzahlen, das ist das Geld, was eingenommen wird.
Oder ja, genau, also, aber das nennt man halt gemeinhin Box-Office und das ist halt schon irgendwie ganz witzig.
Weil das ist auch der bestverdienste Film im Jahr 1985.
Okay.
Krass. Back to the Future. Und dann. Ja, die Terroristen sind irgendwie anscheinend ausgeschaltet, die spielen jetzt im Film keine Rolle mehr. Und er geht dann zum anscheinend toten Doc hin und sagt, oh, ich hab's leider nicht verhindern können. Und dann wacht der Doc anscheinend wieder auf und man merkt, er hat eine kugelsichere Weste an. Denn er hat den zerrissenen Brief wieder zusammengeklebt und meinte so, aber was ist mit dem Zeitkontinuum? Und der Doc so, ja, irgendwie, ja, das ist jetzt auch egal. Also manchmal kann man das schon riskieren.
In der deutschen Version hat der Körper gesagt, hier, ja, ich habe mich dafür entschieden, dass es mir egal ist.
Genau, und ja, so endet der Film ist noch nicht ganz zu Ende. Mhm. Also er hat dann doch die Zukunft etwas verändert, indem er seinem Vater Mut gemacht hat, seine kreative Ader zu fördern. Und
so ein Trope, was ich halt durch die ganzen Filme dann immer wieder durchzieht. Ne?
Ja, sein Vater hat dann quasi das Buch geschrieben. Und
ja, er ist halt ein erfolgreicher,
so richtig erfolgreich. Seine Geschwister sehen auch anders aus.
Also er geht dann erstmal nach Hause, total erschöpft und merkt nicht, dass er was verändert hat und legt sich halt ins Bett und wacht halt morgens auf. Und sein älterer Bruder, der am Anfang mehr so beim Supermarkt gearbeitet hat, ist jetzt halt erfolgreicher Businessman und ja, auch seine Schwester ist irgendwie, hat jetzt irgendwie Freunde und solche Sachen. Und dann kommen seine Eltern vom Golfen und sein Vater ist halt so ein erfolgreicher Autor und die Mutter ist auch viel glücklicher und trinkt nicht mehr. Und die Ehe ist auch ein bisschen besser geworden. Und dann sieht man auch, wie Biff nicht mehr der Vorgesetzte vom Vater ist, sondern hat jetzt ein, im Englischen heißt das Auto-Detailing. Also er poliert Autos.
Ja, er putzt.
Genau, ja, und dann kommt halt der Vater so, ja, hast du schon die zweiten Wax-Code aufgetragen? Er so, ja, das habe ich schon gemacht. Und er so, ja, du bescheißt mich doch wieder, du trägst doch immer nur eine auf und sagst, du hast zwei aufgetragen. Also, ja, ich meine, ich habe gerade mit dem zweiten angefangen. Und
ja, so quasi die genau dieselben Ausreden, die Vater dann quasi bei Biff noch benutzt hat, so, ja, mache ich gleich und
ja, genau.
Dann und dann noch fertig.
Und dann, am Anfang des war es auch so, dass die Mutter dagegen war, dass das Mädchen, dass er mit dem Mädchen an den See fährt. Was ich auch sehr interessant finde, normalerweise ist es ja so, dass es heißt, dass die Mutter des Mädchens immer dagegen ist, dass sie mit Jungs ausgeht. Und hier ist es halt, dass die Mutter des Jungs dagegen ist, dass er irgendwie mit diesem komischen Mädchen ausgeht, dass Jungs ausfragt, was sie auch ganz
ungewöhnlich findet. Ne?
Genau.
Also anruft sie, sie meint halt, das wäre, würde sich nicht schicken, dass
sie sagt am Anfang des Films, ich habe nie mit einem Jungen in einem geparkten Auto gesessen, was dann natürlich im Verlauf des Films das Gegenteil bestätigt wird. Und jetzt ist sie halt total dafür und sagt, ah, so ein nettes Mädchen und ja, jetzt kannst du mit deinem Auto doch hinfahren, also wie mit meinem Auto. Und dann sieht er halt, wie er den vier Allrad-Truck bekommen jetzt hat, den er sich am Anfang des Films gewünscht hat. Und ja, seine Freundin, wie heißt sie denn eigentlich?
Das habe ich total vergessen,
wie sie heißt. Also irgendwann seine Freundin kommt an, ja, wir wollen losfahren und dann auf einmal kommt der Doc mit dem DeLorean wieder angeflogen. Und er ist aus der Zukunft und hat jetzt auch einen neuen Antriebsmechanismus. Er hat jetzt Mr. Fusion, Home Fusion Kit in sein Auto eingebaut. Und in der Zukunft, 2015, hat jeder seinen eigenen Fusion-Antrieb zu Hause. Und jetzt kann man den DeLorean auch mit Abfällen bestücken, um ihn die 1.21 Gigawatt zu erzeugen. Und dann sagt, wir müssen die Zukunft reißen. Also, wieso sind wir, was ist mit uns los? Also, nee, es geht nicht um euch, es geht um eure Kinder. Und der Doc hat jetzt auch futuristische Kleidung an. Er hat irgendwie ein schickes Hemd an und eine durchsichtige Plastikkrawatte und irgendwie eine Silberbrille.
Und glänzende Brille. Und das macht ja eigentlich quasi, also bei vielen Filmen ist es, oder bei manchen Filmen ist es ja so aus der Zeit, dass da irgendwo zwischendrin dann mal der Titel des Films irgendwie erwähnt wird im Laufe des Films. Und da ist es halt wirklich so, dass der Titel des Films erst ganz, ganz am Ende genannt wird, nämlich Komm mit mir zurück in die Zukunft.
We must go back to the future.
Genau.
Und steigen sie halt ein, er nimmt seine Freundin irgendwie auf den Schoß, weil der DeLorean eigentlich nur ein Zweisitzer ist. Und dann ist halt, was sie am Anfang quasi homagiert haben, Doc, du musst doch schon ein bisschen zurücksetzen, wenn du die 88 Meilen erreichen willst. Also Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Und dann sieht man halt, dass der DeLorean jetzt auch fliegen kann. Und
genau, die Rede runterklappt halt und dann anfängt abzuheben und dann halt wegfliegt.
Und dann, und damit endet der Film. Und dann kommen, glaube ich, die Fortsetzungen kamen dann 98 und 99 raus, wenn ich mich
nein. 89 und 90.
Genau. Ach stimmt, 89 und 90.
Also jetzt, wo wir die Handlung erzählt haben, kann ich ja so ein bisschen mal in die Trivia einsteigen, wenn das okay ist.
Ja, wir machen es jetzt quasi so ein bisschen in der Spoiler-Alert-Logik sind wir gerade drin.
Worum geht's wirklich?
Im Worum geht's Teil haben wir den Film gespoilert und jetzt im Worum geht's wirklich Teil spoilern wir alle möglichen Filme.
Den ganzen Rest.
Also es ist so, dass zu dem Zeitpunkt keine Fortführung geplant war. Wir müssen in die Zukunft, das war jetzt halt einfach so ein Ende, so ein lustiges Ende. Und dann war halt der Film so ein Erfolg, wie gesagt, Best Grossing, also bester Film von den Einnahmen her 1985. Ich gab auch ein paar Oscar-Nominierungen und solche Sachen. Und dann ging es halt darum, zwei Fortsetzungen zu machen. Und Back to the Future 2 und 3 wurden back-to-back gefilmt, also das ist, wenn man zwei Filme gleichzeitig dreht. Und das ist das erste Mal, dass es überhaupt versucht wurde, dass man einen Film back-to-back schießt.
Wobei, also nicht geplant, ich meine mit dem Ende.
Ja, also sie haben es schon gedacht, aber es war jetzt nicht so, dass es sicher war.
Haben sie sich das schon also sie haben sich halt einfach, also sie haben sich nicht mehr offen gelassen, sondern die haben halt einfach gesagt, hey, wir wollen das weitermachen.
Ja, also sie haben dann.
Noch offener geht das eigentlich.
Genau, und dann 89 kam Back to the Future Part 2 und 90 dann Back to the Future Part 3 raus, die auch, alle drei Filme gehen ja nahtlos übereinander. Im jeweils Fortsetzungsfilm wird ja dann noch ein paar Minuten vom davorgehenden Ende gezeigt. Und das geht dann ist Reisen in die Zukunft, wo er irgendwie ich fand halt den zweiten Teil zu verworren. Also ich fand den zweiten Teil ist der schwächste der Trilogie.
Weil der ja auch ziemlich krass immer zwischen den einzelnen Zeitebenen, glaube ich,
sind. Also Reisen in die Zukunft und dann wieder 1955 und dann gibt es nochmal eine Handlung in der gleichen Endszene wie vom ersten Film. Nur also dieses klassische wir sehen jetzt, was im ersten Film passiert ist, aus einer anderen Perspektive und darum herum ist nochmal was anderes passiert. Und ich fand den zweiten Film einfach zu verworren und dann kam halt der dritte Film im Westen, Wilden Westen, den fand ich dann wieder besser.
Den fand ich auch ganz witzig, aber man muss ja sagen, der zweite Teil hat unbeabsichtigt einen riesengroßen Spoiler beinhaltet, ne?
Nämlich?
Star Wars.
Stimmt. Was stand da?
War glaube ich Disney Star Wars, oder?
Genau, Disney, Disney Star Wars gekauft hat, irgendwie sowas.
Genau so und dann halt eben irgendwie die neuen Teile oder so. Also ja, halt so Sekunden, man konnte das zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht wissen. Und die haben das wahrscheinlich eher als Gag verbaut gehabt und dass George Lucas wirklich irgendwann mal Star Wars an Disney verkauft, konnte damals, glaube ich, niemand wissen.
Ja,
genau.
Sie hatten dann auch noch in diesem Kino irgendwie Jaw Teil 23. Also sie hatten, ich glaube 1989 hat man geglaubt, dass Jaw jetzt irgendwie abhebt und 1000 Fortsetzungen bekommt.
Genau, für die deutschsprachigen der Weiße Hai.
Genau. Und was auch interessant ist, der Back to the Future Teil 1 kam 9 Wochen, nachdem sie alle Szenen gefilmt haben, kam der schon raus, was extrem kurz ist für so einen Film. Also sie haben den Film gedreht und 9 Wochen später kam er schon in den Kinos, was erstaunlich ist dafür, dass er so viele Special Effects hat für die Zeit. Und
hatte der, also mal abgesehen vielleicht von dem Auto selber, aber jetzt wirklich richtige Special Effects waren
es
doch eigentlich
35 Special Effect Szenen in dem ganzen Film. Okay. Also es ist nicht so viele, aber es ist trotzdem eine extrem kurze Zeitspanne für einen Film, dass er nach 9 Wochen, nachdem alle Dreharbeiten abgeschlossen wurde, schon in den Kinos kommt.
Also ich sag mal, für die Zeit war halt irgendwo so Special Effects mäßig irgendwie was war denn da? E.T. und ich glaube, ja, eben Star Wars eigentlich das Nonplusultra, oder?
Ja, ja. Und er hat schon extrem wenige Special Effects, aber trotzdem. Und was war's? Ja, also es gab
die Special Effects, die er hat, sind wirklich auf dem Punkt. Zum Beispiel im Finale die Szene mit dem, wo der DeLorean dann.
Ja, ich glaube, das war halt wahrscheinlich die teuerste Szene in dem ganzen Film.
Die war, glaube ich, auch das Aufwendigste. Und,
das war der größte CGI im ganzen Film auf alle Fälle.
Genau. Mhm. Und ja, also zum Beispiel diese brennenden Autostreifen, die konnte man ganz einfach ja per Hand machen.
Moment, also muss ich noch sagen, das war kein CGI, weil CGI gab es damals noch nicht. Noch nicht in dem Maße.
Trick.
Es war Trickfilm, also weil CGI ja war damals noch nicht so. Also was damals
die CGI-Effekte waren Trickfilm?
Ja,
die haben da damals noch mit anderen Tricks gearbeitet. Also ich meine, Computergrafik war damals einfach noch nicht so weit. Was Computergrafik damals konnte, hat man irgendwo an Tron und an Star Wars gesehen.
Ja, das war doch Terminator, der erste große Film mit CGI-Effekten. Wann kam der Terminator 1?
War der später oder war der zeitiger?
Auf jeden Fall. Es war doch dann irgendwann bei Terminator 2, wo sie diesen schmelzenden Menschen gezeigt haben.
Genau, Terminator 2
und T-9000. Und das war irgendwie so das erste Mal, wo CGI-Effekte wirklich in großen Stil eingesetzt wurden.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob Terminator 2 oder ob Jurassic Park.
Stimmt, Jurassic Park. Es ist auf jeden Fall Spielberg-Filme und Spielberg hat ja diesen Film nicht. Es steht am Anfang immer präsentiert von Steven Spielberg bei Back to the Future, wenn man drauf achtet. Und es gibt ein paar interessante Sachen. Also zum Beispiel in dieser Szene, wo Martin mit seiner Mutter im Auto sitzt und er trinkt dann diesen Alkohol, da haben sie einen Streich gespielt, die Crew an Michael J. Fox, nämlich dass sie richtigen Alkohol in die Flasche gefüllt haben und das Michael J. Fox nicht gesagt hat. Und er trinkt dann munter von der Flasche und dann dieser Spit-Take war dann in dem Fall ein echter Spit-Take. Also dass sie da den Schauspieler verarscht haben, das fand ich ganz lustig. Und wenn man Thomas F. Wilson, also den Schauspieler von Biff, nach Back to the Future fragt, wenn man ihn mal trifft, dann bekommt man eine Postkarte mit den Frequently Asked Questions über Back to the Future. Also Thomas F. Wilson ist es so leid, nach Back to the Future gefragt zu werden, dass er eine FAQ vorbereitet hat, dass er ausfällt.
also ich finde das ja auch so krass. Ich weiß nicht, ob du das schon hattest, weil ich ja gerade weg war, dass dieser Typ ja alle Inkarnationen von Biff selber spielt. Mhm. Also er spielt den Vergangenheits-Biff, er spielt den Jetzt-Zeit-Biff, er spielt den Zukunfts-Biff und das in allen Geschmacksrichtungen.
Ja. Wo man vielleicht noch
sagen muss. Und es kommt im Film gar nicht so rüber, als wäre das ein und derselbe Typ. Also er ist so variabel.
Also er spielt sich selbst in verschiedenen
und
er spielt sich selbst in verschiedenen Altersformen. Er spielt dann noch seinen Enkel und natürlich den Western-Schurken.
Genau, also von der Maske her halt teilweise sehr, sehr aufwendig. Zum Thema CGI, ich glaube, der erste Film, wo das wirklich so richtig flächendeckend extrem eingesetzt worden war Tron. Und der ist irgendwann 82 rausgekommen. Und natürlich eben die Zeichnungen vom Todesstern eben in Star Wars im ersten richtigen Teil. Also Episode 3.
Kann nicht sein, dass CGI drin vorgekommen ist.
Ein bisschen, aber jetzt nicht.
Ist es ja nicht
in dem Maße.
Ja nach 82.
Ja. Aber nicht in dem Maße und
Produktionszeit. Dass es wirklich wenige Effekte gibt.
Mhm. Ja, und dann, was auch noch interessant ist, es gibt diese Szene, wo Marty den Doktor davon überzeugt, dass er wirklich aus der Zukunft ist und der Doktor fragt ihn dann, wer ist denn Präsident? Und er so, ja, Ronald Reagan. Und zu dem Zeitpunkt war Ronald Reagan noch nicht Präsident, aber ein berühmter Filmschauspieler. Ein
Western-Schauspieler, ne?
Genau, und er sagt dann, was, dieser Schauspieler ist Präsident und Dann sagt er auch.
Ist das wirklich derselbe Ronald Reagan?
Ja, ja, das ist derselbe Ronald Reagan. Der war vorher wirklich
Schauspieler.
Ein Western-Schauspieler und der fragt ihn dann, ja, und wer ist denn Vizepräsident Jerry Lewis?
Nee, und dann sagt er irgendwie, ja, und wer ist denn die First Lady? Und das war irgendwie eine Ex-Frau von Ronald Reagan, bevor es Nancy Reagan war. Aber das ist ein Filmfehler, denn 1955 war Ronald Reagan schon mit Nancy Reagan zusammen und hat sich von seiner damaligen Frau getrennt, die dann noch als seine Frau bezeichnet wurde. Das ist ein kleiner Filmfehler. Aber diese Szenen mussten dann zum Weißen Haus geschickt werden und vom Präsidenten abgenommen werden. Aber Ronald Reagan fand das so lustig, dass er bei der Filmvorführung den Filmvorführer gesagt hat, halten Sie den Film an, ich will diese Szene nochmal sehen. und er hat dann sogar in seiner, ich glaube, in seiner wahrscheinlich State of the Nation, State of the Union, Rede hat er sogar Back to the Future zitiert, wo er gesagt hat, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ja. Wahrscheinlich sein Star Wars Programm hat er da präsentiert. Also Ronald Reagan war ein großer Back to the Future Fan. Mhm.
Auf alle Fälle, ja, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass Back to the Future auch sehr viel dann in homagiert wurde und persifliert und homagiert und gewisse Sachen aufgegriffen. Das geht so weit, dass Family Guy wirklich ganze Szenen davon nachstellt, immer wieder.
Ja, es ist ja, wahrscheinlich also Back to the Future ist einer der meist referenzierten Filme der Filmgeschichte.
Also man hat halt wirklich haufenweise Memes, kann man es eigentlich nennen. Ja. Also es sind Memes, was Back to the Future einfach losgetreten hat. Also nicht bloß der erste Film, sondern eben, also wohl oder eigentlich ziemlich krass auch der zweite. Ja, also Hoverboards, hey.
Ja, ja.
Ne, wir warten immer noch.
Ja.
Was auch interessant ist, der erste Film spielt ja, also die Gegenwart ist ja immer der 26. Oktober 1985 in dem ersten Film. Aber der Film kam schon am 5. Juni raus, also vor diesem Datum. Und es sind wirklich, es gab wirklich eine Gruppe von Leuten, die schon nach dem ersten Film am 26. Oktober 1985 quasi Marty McFly beobachten wollen, wie in der Zeit zurückreist. Und es gab da wirklich eine Gruppe, die auf der Lone Pine Mall gestanden sind und dort geschaut haben. Also schon damals gab es ein mediales oder ein popkulturelles Echo und es gibt ja jetzt auch den Martin McFly Moment, Welcome Day.
Sie sagen, dass es die Stadt wirklich gibt und die Lone Pine Mall?
Nein, es gibt, also das Hill Valley ist ein Set. Also Back to the Future hat unheimliches Pech mit ihren Filmsets. Also der Clock Tower und so wurde bei einem Brand ein bisschen angekokelt. Und das Set vom dritten Teil, diese Westernstadt, wurde durch einen Blitzeinschlag komplett niedergebrannt, was ja ironische Back to the Future ist.
Ja, schon.
Ich glaube, die Lone Pine Mall gibt es auch. Auf jeden Fall kann man das besichtigen, also so wie man sich die Bavaria Filmstudios anschauen kann und dort irgendwie das Set von Asterix und Obelix anschauen kann, gibt es auch Set-Touren für Back to the Future. Und ich glaube, was ist da noch in der Nähe? Ja, auch ganz andere ikonische Sets sind noch in der Nähe von diesem Hill Valley Clock Tower Platz.
Also ist ganz lustig. Soll ich noch meine zwei Sachen bringen, die ich noch auf dem Zettel hab?
Ja, klar. Was hast du noch?
Das eine, was mir auf, also ich hab den Film jetzt erst dieses Jahr, habe ich die Filme quasi das erste Mal gesehen. Alle drei ziemlich nahe nacheinander und hatte schon nach dem ersten Film gedacht, boah, cool, aber was soll denn da noch kommen? Und dann habe ich halt den zweiten Film gesehen und der hat mir wirklich sogar noch besser gefallen, weil im ersten Film hast du ja schon durch die Sache mit der Reise in der Zeit zurück, hast du ja schon gewisse Tropes drin. Und ich finde, im zweiten Teil drehen sie das echt nochmal auf Maximum, indem sie dann nochmal zu der Szene mit dem Fisch under the Sedans zurückgehen müssen, um irgendwas zu klären. Das ist jetzt egal, was sie da klären wollen, aber sie müssen da nochmal zurückgehen und legen da quasi nochmal eine Ebene drüber, wo sie mit dem nicht stören dürfen und mit dem nicht stören dürfen. Also es muss ja trotzdem alles so in der Reihenfolge bleiben, wie es im ersten Film war.
Also und Marty
sie
darf sich
ihren eigenen Shit noch geregelt kriegen.
Genau, Marty darf sich da nicht selber begegnen und solche Geschichten. Ich find's halt auch so lustig, ist auch was ich bei mir jetzt gerade noch auf dem Zettel stehen habe, nämlich eben diese Zeitparadoxen, die da halt in dem Film, also im ersten Film schon so ein bisschen angeschnitten werden, im zweiten dann halt wirklich auf die Spitze getrieben werden, so was passiert jetzt und dann ist ja, also na gut, den zweiten, den spoilern wir noch nicht, aber ja, also ich find's halt lustig, zum Beispiel Nike hat ja sich dazu herabgelassen, so ein Ding aus dem zweiten Film dann eben zu benutzen und hat halt dieses Jahr wirklich diesen sich selbst schnürenden Nike-Schuh released, also den kann man jetzt wirklich kaufen. Ich warte immer noch auf Mattel, dass sie jetzt endlich die Hoverboards bringen.
Ja, die Hoverboards gibt's ja auch schon.
Ja, aber das ist...
Es ist ein Hoverboard, es hovert und es boardet.
Es hovert und es boardet, aber nicht so, wie es halt in dem Film gezeigt wird.
Ja, aber ist auch egal, Hoverboard.
Hoverboards, ja, yay. Und wo sind die fliegenden Autos? Naja,
niemand.
Nee, aber also da haben die Filme wirklich schon sehr viel gemacht und beeinflusst und eben haufenweise irgendwelche Memes losgetreten.
Man kann ja sagen, wir haben fliegende Modellautos, wenn man Drohnen so nennen will.
Oder Quadcopter.
Ist das ja eigentlich nichts anderes als fliegende, ferngesteuerte Modellautos.
Ja, klar.
Halt nur aber keine Autos, sondern Flugzeuge.
Ich find's ja lustig, dass im zweiten Film Marty dann halt, dass es You Are Fired Fax bekommt, halt total lustig ist irgendwie, wenn man sich das heute so anguckt. Ja gut, ich meine, E-Mails würden genauso funktionieren oder Instant Messengers. Auf jeden Fall, ich hatte mit dem Gucken von dem Film jetzt wirklich ein bisschen Problem gehabt. Also ich habe mich wirklich richtig ranzwingen müssen, was aber wahrscheinlich wirklich einfach dran liegt, dass ich den Film schon so oft gesehen habe. Und ich wirklich finde, dass der erste Film jetzt aus der ganzen Reihe nicht unbedingt der stärkste ist.
Findest du nicht?
Nee, finde ich irgendwie nicht. Also weiß ich nicht. Also mir hat wirklich der zweite mit diesen mehreren Ebenen und wir gehen wieder zurück und drehen da noch mal ein bisschen, machen da noch ein bisschen was hat mir persönlich wirklich besser gefallen. Der dritte schlägt dann nochmal komplett irgendwie durch das Western-Setting mehr aus der Art. Finde ich aber auch ganz cool.
Beim zweiten fand ich zum Beispiel halt noch lustig, wo Doc Marty die ganze Zeit sagt, ja, aber pass auf, dass du dir nicht begegnest, pass auf, dass du dir nicht begegnest. Und was macht er? Er verkleidet sich, geht zu sich selbst, um sich selbst irgendwas zu sagen.
Nee, er will das ja gar nicht. Er will ja gar nicht erkannt werden.
Ach, stimmt ja. Stimmt. Hm. Der andere Doc Brown kommt ja zu ihm. Er geht ja nicht zu sich selbst.
Was ich auch ist eine sehr tolle Szene von der Technik her finde, also ist dieses Picture-in-Picture. Und dann merkt man auch, wenn man drauf achtet, die beiden Bilder sind nicht ganz synchron und es wackelt auch ein bisschen hin und her. Und diese eine Szene, wo er dann sich selbst diesen Schraubenschlüssel geben soll, und sie das dann über diese Lampe regeln. Und da merkt man auch, dass diese anscheinend eine Hand nicht ganz synchron vor der Lampe durchweg wischt. Also wenn man diese Szene sich vorstellt. Also er gibt es hinter der Lampe durch und dann taucht diese wahrscheinlich eine andere Hand an der anderen Seite der Lampe auf. Und es ist schon sehr gut gemacht, aber man merkt es, dass es ein bisschen nicht synchron ist, sondern man bedenkt, was Orphan Black gerade macht. Also das ist ja nun diese Fortführung dieser Technik und das finde ich sehr schön, was sie damals schon da geleistet haben mit
einfachen Mitteln. Es war halt damals auch noch nicht so einfach, solche Tricks eben zu machen. Also nicht so einfach wie heutzutage, dass du halt irgendwie von einem Greenscreen halt den Schauspieler mehrfach aufnimmst und dir dann halt irgendwie ein After Effects oder Nuke oder wie die ganzen Tools da heißen, dir das Zeug halt einfach zusammenkompostet, wie du es gerade brauchst. Und dann noch stabilisierst und solche Geschichten.
Und was mir schon beim ersten Durchgucken aufgefallen ist, ist, und jetzt, nachdem ich den ersten Film quasi noch mal in Deutsch wieder geguckt habe, wo ich dann auch gleich noch mal auch drauf eingehen werde, ist, dass die Filme quasi, die Filme werden schon viel von anderen persifliert und aufgenommen, aber die Filme referenzieren auch die ganze Zeit wieder auf sich selbst zurück.
Ja, das stimmt.
Das ist übelst cool und am Anfang habe ich gedacht, okay, da referenzieren sie darauf zurück und darauf zurück und darauf zurück. Aber jetzt, als ich gestern noch mal den ersten Film gesehen habe, habe ich gedacht, fuck, das steckt da ja schon drin. Bei vielen Szenen habe ich das gedacht und fuck, das Detail ist ja wirklich da schon da, was sie in dem späteren Film noch mal aufgreifen. Und das scheint wirklich über lange Hand geplant zu sein, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es da vielleicht drei Filme geben könnte.
Beziehungsweise, ich glaube, die haben dann einfach nach dem ersten Film sehr, sehr gut ihre Hausaufgaben gemacht und haben sich angeguckt, okay, was könnte man vielleicht daraus machen und daraus machen. Ja. Das wäre halt quasi das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt und was ich für wahrscheinlich halt, also wie gesagt, mit dem Ende haben sie sich halt schon irgendwie den zweiten Teil ziemlich locker offen gelassen. Wobei, glaube ich, noch im zweiten Teil die Handlung, obwohl, du hast ja gesagt, die wurden gleichzeitig gedreht, also
ja, der zweite und der dritte Teil. Nach dem zweiten Teil kam ja direkt ein Jahr danach der dritte Teil und im zweiten Teil kommt am Ende direkt hier, ja, to be continued und dann kommt noch so ein kurzer Szenenzusammenschnitt, was im dritten Teil passieren wird.
Ja, weil sie einfach beide Filme gleichzeitig gefilmt haben.
Genau, war halt schon fertig. Ich glaube, Erik, du willst noch über die Synchro ein bisschen sprechen.
Ja, ne? Ich will noch über die Synchro ein bisschen sprechen. Das hatten wir ja schon öfter als Thema, dass in den modernen Zeiten die Synchros alle so zu generisch sind und immer nicht mehr wirklich die Essenz des Filmes abbilden können. Aber ich finde, bei dem Film haben sie es echt geschafft, in der deutschen Synchro die Charaktere zu greifen und die Stimmung zu greifen und so wie die Stimmung im Original gemeint war, auch rüberzubringen.
Stimmt, ist mir heute auch aufgefallen.
Da kann ich dann auch über so ein paar Übersetzungsfehler, wie zum Beispiel bei dem Free Coffee, wo er im Deutschen sagt, ja, ein Kaffee ohne und
Pepsi.
Nee, der Pepsi ohne und der Bartender dann sagt, was ohne? Ohne zu bezahlen. Das ist halt ein bisschen
oder eben der
schwierig geschrieben, aber da kann man super drüber wegschauen, weil das große Ganze stimmt.
Der Kapazitor, also der Kondensator gegen den Kompensator halt, solche kleinen Geschichten. Aber ich muss sagen, also ich habe ihn heute das erste Mal auf einen O-Ton gesehen. Und meistens geht's mir so, gerade bei Filmen, die ich schon sehr, sehr häufig gesehen habe, dass wenn ich mir die, also sehr, sehr häufig auf Deutsch gesehen habe und guck mir die dann eben mal zur Abwechslung in Originalton an, dass sich das meistens immer so ein bisschen falsch anfühlt, weil du halt einfach an die deutsche Synchro gewöhnt bist. Bei dem Film muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also dann ist die deutsche Synchro wirklich richtig gut, weil es hat sich irgendwie an keiner Stelle wirklich richtig falsch angefühlt. Also es war halt irgendwie richtig und das hat jetzt nicht, also es war nicht irgendwie komisch, dass der jetzt auf einmal in Englisch ist und also muss ich sagen, da war die Synchro wirklich richtig gut gewesen.
Bei vielen Stellen klingen die Stimmen sogar echt so, als wäre das quasi dieselbe Stimme, die bloß Deutsch sprechen würde. Also da haben sie ein echt gutes Casting betrieben. Zum Beispiel die Stelle, wo Biff hier immer sagt, ey McFly, das ist echt genau derselbe Tonfall, dieselbe Tonhöhe, dieselbe Stimme fast, kann man sagen. Also da haben sie echt gute Arbeit geleistet.
Stimmt, also ja, Synchro passt wirklich zur Abwechslung mal im Deutschen.
Ja. Und sie haben zum Beispiel auch geschafft, die Zerstreutheit vom Doktor rüberzubringen. Und sie haben aber auch irgendwie gewusst, wann sie sich vom Originalskript ein bisschen lösen müssen, damit es im Deutschen besser funktioniert. Weil manche Witze funktionieren im Deutschen nicht so gut, dafür kann man andere Witze bringen, die im Englischen nicht funktionieren würden.
Kann man ja auch noch sagen, Christopher Lloyd, also als Schauspieler natürlich auch in der Rolle, ziemlich ikonisch.
Fantastisch. Also
es ist glaube ich auch, also es gibt ja
die bei Augen.
Es gibt bei so Schauspielern gibt's immer irgendwie so die Rolle, wie, weiß ich nicht, Luke Skywalker oder sowas oder Prinzessin Leia, was halt auch so aus der Zeit ist. Und Christopher Lloyd ist halt einfach doch in vielen Köpfen eben Emmett Brown, der übrigens laut Wikipedia einen PhD führt.
Wer?
Doc Brown.
Ja, in was?
Stimmt, das steht, glaube ich, in dem Telefonbuch drin.
Doc Brown
PhD steht da drin.
Genau, und es steht, glaube ich, auch an diesem Transporter, den der da benutzt. Also diesen.
Nee, da steht.
Brown Enterprises, ne?
Brown Enterprises 24-Hour Scientific Services. Also 24 Stunden Wissenschaftsservice.
Genau, ich versuche jetzt gerade noch aus Wikipedia rauszupuppeln, in was der den PhD hat. Ist aber jetzt, glaube ich, zu viel Text. Was vielleicht noch so ein bisschen Trivia zu dem ist, was ganz witzig ist, der spielt später in Malcolm in the Middle den Vater von Bryan Cranston, also von dem Vater in Also den Opa von Hal. Malcolm.
Ah, okay.
Ja, genau, also den Vater von Hal.
Was mir auch aufgefallen ist, Michael J. Fox hatte ja auch dann noch eine Gastrolle bei Scrubs, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, ohne zu wissen, dass es Michael J. Fox ist.
Okay.
Er spielte da irgendwie einen Chirurgen, der zu Gast war. Das fand ich auch sehr interessant.
Der war da, glaube ich, ein oder zwei Episoden lang da irgendwie mal dabei,
ja,
und war dann irgendwie wieder weg und hat halt auch so eine Figur, die über allem stimmt. Das war mir jetzt wirklich so ein bisschen entfallen. Also ich meine, Michael J. Fox ist dann so als Schauspieler dann ja nach Back to the Future auch völlig durch die Decke gegangen.
Er war auch schon davor, sehr erfolgreich. Also er hatte da zu dem Zeitpunkt später auch eine Serie mit, ich glaube irgendwie Familienbande, so eine Sitcom.
Stimmt.
Und die hatten auch eine ziemlich strenge Abmachung mit Back to the Future, dass er keine Drehausfälle für Familienbanden haben durfte und er durfte auch nicht auf Promotour gehen für Back to the Future.
Stimmt. Der war da schon ziemlich erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt und hat halt.
Ja. Sie hatten ja auch erst jemand anderes gecastet für Marty McFly. Den haben sie da aber tatsächlich gefeuert, weil er die Rolle zu schlecht gespielt hat. Also er hat diese Rolle sehr ernst gespielt und und das hat dem dann nicht so gepasst und dann gab es halt diesen Wechsel zu Michael J. Fox. Und ich glaube auch die Freundin von Marty McFly wurde ja zwischen dem ersten und dem zweiten Film nochmal gewechselt, glaube ich. Irgendeine Rolle wurde doch gewechselt. Zwischen Part 1 und Part 2.
Also was halt noch für Michael J. Fox dann eben nach oder zum selben Jahr wie Back to the Future noch kam, war Teen Wolf. Ist auch ein ganz witziger Film, kann man sich auch mal mit angucken vielleicht. Aber dann halt Doc Hollywood und so der ganze andere Kram, Hardway. Die kamen halt alle dann wirklich danach und ich glaube, der war dann wirklich vornehmlich wirklich in dieser Sitcom, in dieser Familienbande zu dem Zeitpunkt
Im Englischen heißt sie Family Ties. Zur Vollständigkeit. Hat jetzt ja leider Parkinson, kann jetzt nicht mehr so gut schauspielen.
Macht's aber trotzdem immer noch und
macht
auch immer noch eben gerade so zu jetzt Back to the Future irgendwie was war jetzt das letzte große Ding da irgendwie.
Ja, also wie gesagt, am 26. Nee, wann kommt, welches Datum ist reichend? 26. Oktober 2015.
Genau.
Es gibt einen Tumblr, das
ich heißt sag immer so, mal so. Bis zum 26. Oktober kann auch noch einiges geschehen. Bis dahin kann sich auf der Hoverboard-Sache auch noch einiges entwickeln.
Ja, also bis zum, es gibt auch immer wieder so, heute ist der Tag, in der Marty McFly in der Zukunft ankommt. Und es gibt einen ganzen Tumblr, der für jedes Datum einfach diesen Screenshot von der Time-Anzeige generiert. Aber es ist der 26. Oktober. Und da gibt es auch in Los Angeles, in diesen Pinewood Studios oder jedenfalls irgendwo, wo er dann halt ankommt, gibt es den Marty McFly Welcome Day. Und ich glaube, dieses Hill Valley gibt es auch wirklich. Und der Bürgermeister von Hill Valley hat 2010 zum irgendeinem Jubiläum den 26. Oktober zum Back to the Future Day erklärt.
Also, ja, cool.
Und wahrscheinlich werden sie da
zelebriert.
Wahrscheinlich werden sie da auch irgendwelche Festivitäten ablassen, denke ich mal, an dem Tag.
Ja, sage ich ja. Es gibt den Marty McFly Welcome Day am 26. Oktober 2015. Und ich aus der deutschen Podcaster-Landschaft kenne ich zum Beispiel den Holger Krupp vom Dirty Minutes Left und Firefly Cast, der dorthin reist. Also wenn ihr da Berichte haben wollt, dann hört euch Dirty Minutes Left an.
Man könnte ja einfach Christopher Lloyd und wie heißt der Schauspieler nochmal von Marty McFly?
Michael J. Fox.
Einfach nochmal in ihre Kostüme stecken quasi und mit dem DeLorean dort auftauchen lassen.
Davon aus, dass das passieren wird, dass die auf jeden Fall an dem Tag dort sein werden und wie gesagt, halt zu irgendwelchen Jubiläen. Ich glaube, da gibt es auch so ein sehr, sehr schönes Foto eben von Michael J. Fox und
Christopher Lloyd zusammen. Ja, Cast Reunion bei der Today Show und solche Sachen.
Ja, genau. Und da gibt es halt auch so ein schönes Foto. Da ist dann halt auch Christopher Lloyd und der DeLorean eben mit Michael J. Fox auf einem Foto. Und
Der John DeLorean hat auch dem Robert Zemeckis einen Brief geschrieben, in dem er ihm gedankt hat, dass er so viel Werbung für DeLorean gemacht hat.
Ja, das ist ja auch noch so eine Geschichte, ne? Ich meine, DeLorean als, ich glaube, australische Automarke, haben eigentlich ziemlich viel, also haben da wirklich ein richtig cooles Auto hingestellt und irgendwie
ist es nie so. Ist es gefloppt, oder?
Ja, es ist nie so richtig abgehoben und eigentlich so richtig Bekanntheit hat. Ja.
Kein Harvard Conversion Kit.
Ja, nee, aber irgendwie so richtig Bekanntheit hat das Auto und Beliebtheit hat das Auto halt wirklich erst nach der Firmenpleite eben durch den Film Back to the Future bekommen, wo die Leute dann halt so gemeint haben, ja, das Auto ist eigentlich doch ganz cool und mit den Flügeltüren und mit einer kompletten Alu-Karosse und so. Ja, das Auto hat halt haufenweise technische Mängel, so dass die Dinger ja, auch ganz gerne mal abbrennen und so.
Ja, Gaskartuschen, die Tür hochhalten haben, während des Films versagt und man musste Prop mit ein Crewmitglied die Tür hochhalten.
Ja, ja.
Und wenn er schaltet, dann hat sich Michael J. Fox immer die Hand angeschlagen, weil der Schaltknüppel so eng an diesem Pult war, wo die Zeit angezeigt wird. Und wenn man drauf achtet, in der ersten Szene, wo er vor den Terroristen flieht, hört man auch manchmal die Schläge. Immer wenn er schaltet und sich die Hand anstößt.
Mhm. Ja, und
es gab auch noch einen fast fatalen Fehler. Im dritten Film wird ja Marty McFly beinahe gehängt und sie hätten beinahe Michael J. Fox wirklich erhangen. Und er musste dann ins Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung.
Bei dem Auto war es halt, glaube ich, noch so irgendwie, der war nicht wirklich gut motorisiert. Der hatte, glaube ich, irgendwie plus 90 PS oder sowas halt.
Es waren drei DeLoreans gab es für diesen Film.
Ja, und für einen Sportwagen, gerade in den USA, das sind halt 90 PS mit so einem kleinen Motor halt irgendwie jetzt nicht so richtig da bringen. Und wie gesagt, das Auto hat halt wirklich dann erst so richtig Bekanntheit erlangt eben durch den Film.
Ja, es gab dann auch, man konnte auch Bodykits für das Auto kaufen. Also man konnte sich ein Time Machine Bodykit kaufen, dass man auf seinen eigenen DeLorean draufpacken konnte. Und es gibt das heute richtige Firmen, die DeLorean-Tours anbieten und dass man mit einem echten DeLorean irgendwie als Hochzeitsauto benutzen kann. Also da gibt es eine richtige Wirtschaft jetzt auch drumherum.
Ja, ja, aber es ist halt lustig, dass das eben alles erst danach passiert ist.
War damals die Firma schon pleite?
Die Firma war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ja, 83 sind sie, also 83 haben sie eben das Auto rausgebracht oder das letzte Auto rausgebracht und sind dann halt danach wirklich richtig pleite gegangen und
es gab auch mehrere Entwürfe, also in einem ersten Entwurf war das dann die Zeitmaschine nur ein Raum mit irgendwelchen Lasern und
zum Glück keine Telefonzelle.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, war da 85 schon Dr. Who abgesetzt? Ich weiß es gar nicht.
Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Apropos Dr. Who, ich sehe gerade auf Twitter, fliegt mir jetzt gerade wieder sowas entgegen, was denn vor wie vielen Jahren war? Vor 5 Jahren war Matt Smith das erste Mal am Start.
Ja, und vor 10 Jahren war das erste Mal, also war die erste Folge der neuen Serie.
Aber da kommen wir dann, glaube ich, später.
Kommen wir später noch zu, haben wir einen kleinen Tipp zu.
Übrigens, noch kleine Trivia eben zu dem Auto. Das Silberne ist übrigens kein Lack, ne? Also,
sondern
das echtes Silber. Das Ding ist aus Edelstahl oder aus
jetzt Stainless aus Steel, Aluminium. Sagt er doch, weil Doc Brown sagt doch, ja, dieses Stainless Steel, das unterstützt
ja, genau,
die Wirkung des Fluxkondensators.
Genau, das ist eben das Besondere eben an dem Auto. Das Ding war halt wirklich komplett aus Edelstahl gemacht und brauchte keinen Lack. Ja.
In meinem Kopf spielt jetzt gerade so ein Promo-Video für den Zeitreise DeLorean, auf dem Johnny Ive hier gerade die ganze Zeit sagt, ja, mit dem Marvelous Stainless.
Genau. Ja, das müsste ich mal machen, Stainless Steel DeLorean.
Ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Johnny Ive wirklich selber einen DeLorean hat. Mich würde es nicht wundern.
Ich finde ihn auch cool irgendwie. Das ist auch ein cooles Auto irgendwie. Also es hat schon was mit diesen Flügeltüren.
Aber warum findest du es cool? Findest du es wegen Back to the Future cool oder einfach
weil also natürlich cool auch wegen Back to the Future, aber ich finde das auch, es hat halt irgendwas. Es hat einen Charme. Also es hat auch
schon das mit den
von sich aus
aufgehenden Türen auch schon immer schick, obwohl ich den Film erst jetzt dieses Jahr wirklich gesehen habe. Und davor also hatte ich auch nicht so die Verbindung von wegen Auto mit Türen, das nach oben aufgeht, ist hier Back to the Future.
Mercedes. Also ist mehr noch so im Kopf Mercedes wahrscheinlich gewesen. Ist halt für einen amerikanischen Sportwagen jetzt nicht irgendwie richtig gut motorisiert gewesen. 2,8 Liter und irgendwie 150 PS sind halt für ein US-Auto, ja, ist ein V6, aber ist halt für einen US-Sportwagen jetzt nicht irgendwie richtig übermäßig krass. Ist übrigens Mittelmotorkonzept. Also das heißt, der hat vorn drin dann quasi den Kofferraum und hinten drin dann quasi den Motor, also auf der
Deswegen wahrscheinlich auch der Fluxkondensator hinten drin und nicht vorne drin.
Ja, genau. Der ist da quasi, also so der ganze Aufbau ist dann so quasi um den Motor drum gebastelt. Ja, ist auch irgendwie, also ist schon irgendwie ein cooles Auto.
Welches Auto ich ja richtig hässlich finde, ist ja das, was dann Marty McFly am Schluss bekommt, diesen Jeep. Aber ja, ich glaube, das ist halt dann mehr ein amerikanisches Auto als der DeLorean.
Ja, es war halt irgendwie so, gerade die, also die Szenen, die halt in der Quasi-Gegenwart spielten, halt so irgendwie so komplett jedes Trope und jeden Stereotypen, den man irgendwie für die 80er Jahre volle Kanne irgendwie haben kann, die sind halt wirklich komplett in diesen ersten paar Szenen in Back to the Future halt vollkommen drin. Irgendwie
ist so auch immer so cool mit dem Bürgermeister. Mhm. Also in der Gegenwart ist es ja irgendwie, wie hieß er?
Ist ein Schwarzer, ne?
Ja, ist ein Schwarzer. Dann gibt's ja in der Vergangenheit, ist ja dieser Bürgermeister damals noch irgendwie Koch in dem Diner und dann sagt er, ja, und ich werde nicht ewig Koch bleiben, ich gehe zur Abendschule. Und dann sagt, so macht die Frage, du wirst doch Bürgermeister. Und er so, Bürgermeister, das ist eine gute Idee. Und dann lacht halt der Barbesitzer Lou, ein farbiger Bürgermeister, das wird es nie geben. Mhm. Und ja, es ist damals schon sehr progressiv gewesen. Also
schon. Was auch noch so ein witziger Punkt drin ist, wo sie sich halt auch selber referenzieren, während Marty da ja in der Stadt ankommt, in Hill Valley, ist es so, dass ein Auto mit irgendwelchen Lautsprechern durchfährt und sagt, ja, so, also noch der alte Bürgermeister in 55, eben der Name von dem, und dann so, ist The Progress, also sein zweiter Name ist Fortschritt. Und während halt in der Anfangsszene eben genau so ein Lautsprecherfahrzeug da durchfährt und dann eben sagt eben mit diesem schwarzen Bürgermeister, sein zweiter Vorname ist Progress. Also so quasi einfach bloß die Person ausgetauscht und
funktioniert halt. Ja, es ist ein halt Politikkommentar, dass man, ja. Es geht immer darum, dass man den Bürgermeister wieder wählt, also nie wählt, genau. Sondern immer, es geht immer um Wiederwahl und es geht immer um, ja, und der schafft das und der ist für der Fortschritt. Ist der
Fortschritt
und ist auch in der Zukunft, wo dann der, irgendwie heißt er dann Junior, also der Urenkel vom Gegenwartsbürgermeister. Meister. Und es geht auch immer um Wiederwahl und es ist schon toll.
Ich glaube, das kommt sogar im dritten Teil dann irgendwie auch schon irgendwie wird da halt auch nochmal sich selbst referenziert und so. Und ja, da gibt es halt wirklich haufenweise solche Sachen, die sich dadurch durch die drei Filme durchziehen, die halt cool sind. Und wie gesagt, es hat halt wirklich haufenweise Memes gemacht. Es hat gespoilert, dass Disney irgendwann Star Wars als von George Lucas wegkauft. Und
ich würde nicht sagen spoilern, es hat's halt vorhergesehen.
Ja, vorhergesehen kann man aber nicht sagen. Also es ist halt irgendwie doch irgendwie so ein witziger Fact, dass das halt da drin gewesen ist.
Naja, wer weiß. Also bei vielen Science-Fiction-Geschichten hast du ja so einen Effekt drin von wegen, eine Technologie wurde quasi erdacht und danach, dass irgendwelche Wissenschaftler oder irgendwas die Science-Fiction gelesen haben, haben die gedacht, oh, da können wir ja mal forschen und gucken, ob das wirklich funktionieren könnte.
Also du meinst sowas wie die iPads in 2010?
Ja, dass hier das wirklich so ein bisschen quasi eine treibende Kraft war.
Ja, und natürlich.
Ich denke mal, vielleicht ist das über irgendwelche Ecken im Hinterkopf von irgendwelchen Entscheidungsträgern bei Disney wirklich gelandet. Und
nee.
Wir könnten ja mal gucken, ob wir Star Wars noch mehr ausschlachten können.
In dem Fall würde ich vielleicht nicht, also ich meine, klar, mit der Sache hier von wegen so, ja, iPads in eben 2010 und natürlich auch in The Next Generation. Also das wird sicher sich gegenseitig befeuert haben, aber also in dem Fall glaube ich es nicht. Wobei es ja, glaube ich, in was war denn das? Das war nicht True Lies, das war ein Schwarzenegger-Film, wo Governor Stallone drin vorgekommen ist, was halt auch relativ witzig gewesen ist, wo dann halt Schwarzenegger später dann eben der Governator geworden ist. Und
ja, oder was mir schon bevor Obama Präsident war, immer aufgefallen war hier, ist, dass in vielen Hollywood-Filmen
immer
schon ein schwarzer Präsident aufgetaucht ist. Und da habe ich immer gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, wenn das wirklich mal passieren würde.
Mhm. Gibt es auch in glaube ich, mehreren Hip-Hop- Geschichten, Liedern, immer wieder mal so The First Black President ist halt da auch so ein Trope, was da immer mal wieder aufgerufen oder ausgerufen wird. Und ja, irgendwann gab es halt Obama dann mal, der dann halt wirklich der erste schwarze Präsident gewesen ist.
Ja.
Sind wir durch?
Wir sind durch.
Okay, also können wir eigentlich sagen, der Film, ja, wie haben uns die drei Filme denn gefallen?
Also mein Mein Urteil ist, dass der erste hat mir sehr gut gefallen, der zweite weniger, weil ich fand ihn einfach zu verworren und überladen und unstrukturiert. Und der dritte hat mir dann schon wieder besser gefallen, weil er dann nochmal auch sich ein bisschen mehr auf Doc Brown konzentriert hat. Mhm. Also ich würde sagen, erster, dritter, zweiter in dieser Abstufung. Aber natürlich, Gesamtwerk hat mir sehr, sehr gut gefallen, also absolut sehenswert und ein wirklicher verdienter Filmklassiker.
Mhm. Okay, Stefan, wie schätzt du die Sache ein?
Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen, also meine Bewertung gespoilert. Ich musste mich diesmal wirklich ein bisschen ranzwingen, was vielleicht aber auch dran liegt. Erstens, ich habe den Film sehr, sehr häufig gesehen und ich war vielleicht auch jetzt so auf die Sendung hin, vielleicht nicht unbedingt in der richtigen Stimmung, mir den ersten Teil nochmal anzugucken. Aber ich für meinen Teil finde den zweiten eben gerade deswegen, weil er eben verworrener ist und sehr, sehr viele, so sehr, sehr viel mehr Ebenen hat, den zweiten Teil doch ziemlich stark. Dann eigentlich eher noch den dritten Teil, also mit dem anderen Setting, das fand ich halt ganz, ganz cool. Und eben den Punkt, dass Doc Brown da doch nochmal mehr eine größere Rolle spielt. Und ich finde eigentlich sogar erst den ersten Teil vielleicht aus der ganzen Reihe noch den schwächeren oder den schwächsten, obwohl, wie gesagt, halt wirklich, das sind Filmklassiker und die gehören halt irgendwie zum Nerdsein schon ein bisschen dazu.
Ja, also nicht zum Nerdsein, also generell, wenn man sich für Filme interessiert, sollte man den gesehen haben.
Ja, wobei nur. Ja, ich finde auch wirklich, der erste Film hat für mich auch die Basis quasi gelegt. Er hat die Messlatte schon mal unheimlich hochgelegt für die folgenden Filme. Mhm. Und dann muss ich echt sagen, wie der Stefan den zweiten Film fand ich echt nochmal um einiges besser als den ersten, weil der ist halt echt nochmal abgedrehter mit den mehreren Handlungsebenen, die da übereinander liegen. Und ich mag das ja, wenn sich so Filme so ein bisschen ins Komplexere verlagern und
wobei ich sagen muss, vielleicht sogar noch, hängt vielleicht bei mir auch dann auch noch ein bisschen mit zusammen, wann ich halt den zweiten Teil das erste Mal gesehen habe. Und damals, als ich halt den zweiten Teil das erste Mal gesehen habe, war halt 2015 noch Zukunft. Da war selbst das Jahr 2000 noch massiv Zukunft gewesen. Und und das verändert vielleicht auch für mich noch mal so ein bisschen die Art und Weise, wie ich halt den zweiten Teil wirklich wahrgenommen habe, dann noch um einiges. Und ich meine, ich war halt auch noch um einiges jünger. Also wie alt wäre ich denn da gewesen sein? Mhm. Lass mich da vielleicht irgendwie so 11 oder 12 Jahre gewesen sein. Und von daher, ja, ist halt die Art und Weise, wie ich den Film halt damals und dann auch später noch wahrgenommen habe, dann halt doch noch mal eine ganz andere als jetzt wahrscheinlich für euch.
Ja. Ich finde den zweiten Teil halt auch aus dem Aspekt interessant, dass ihn Sachen, die im ersten Teil nur mal in dem Nebensatz erwähnt werden, quasi total ins Gesicht hochgehen. Im ersten Teil sagt der Doc ja, glaube ich, sowas von wegen, ja, ich will in die Zukunft reisen und dann quasi gucken, wie die Footballspiele der letzten 25 Jahre ausgegangen sind. Also der Baseball, nächsten 25 oder? Jahre oder Baseball oder irgendwelche.
World Series halt.
World Series Spiele und das genau. Das geht ihnen ja dann in dem zweiten Teil sowas von, genau der Punkt geht ihnen dann ja in dem zweiten Teil sowas von um die Ohren quasi hoch, wo Biff das Heft findet.
Den Almanach,
dann
Sports Almanac.
Den Sports Almanac findet, dann zu sich selbst in die Vergangenheit zurückreist und diese totale Dystopie erstmal, diese totale Dystopie-Timeline aufmacht. Genau, das, weil Biff ist das dann ist ja auch, das ist ja auch noch mit dem im zweiten Film drin, mit den alternativen Timelines, was einfach nochmal eine Schippe drauflegt. Also ich finde, der zweite Film legt extrem nochmal eine Schippe drauf und der dritte Film, den würde ich irgendwo zwischen beiden Filmen ansiedeln. Also er kommt nicht nochmal an den zweiten Film ran für mich, aber irgendwie liegt das bei mir auch ein bisschen so mit an dem Genre, weil irgendwie ich will nicht sagen, ich mag's nicht, aber ich werde irgendwie mit diesen Western-Räuberpistolen nicht so ganz warm.
Ich muss halt sagen, irgendwie ist das Thema dann halt noch dem zweiten Teil irgendwie dann schon ein bisschen durch und ich glaube auch, dass den Drehbuchschreibern dann eben an der Stelle vielleicht nicht mehr unbedingt so richtig viel eingefallen ist. Wie gesagt, ist ein toller Film, nichtsdestotrotz, aber halt im Vergleich zu den anderen zweien.
Also ich sag mal so, im Vergleich zu anderen Western-Filmen ist das
es ist halt mehr eine besser. Es ist eine Persiflage auf Western irgendwo. Ja. Also auf das Genre als solches. Was halt auch wieder dann eine schöne Brücke eben dazu schlägt, von wegen, ja, wer ist gerade Präsident, ne? Mhm. Weil eben der eben ein Western-Schauspieler gewesen ist.
Ja.
Ja, also auf
was
jeden Fall.
Was wen gibt das sich gleich im dritten Film aus?
Clint Eastwood. Genau. Man sagt ja, der 1955 Dr. Clint Who. Und im Hintergrund sieht man ein Plakat von einem Film. Das ist der erste Film, wo Clint Eastwood mitgespielt hat, aber damals noch unbekannt war. Mhm. Also er war damals schon Schauspieler, aber noch unbekannt. Und ja, dann gibt er sich halt als Clint Eastwood aus. Und es ist auch sehr interessant, es gibt dann diese Schlucht. Und die wird ja dann in der ersten Timeline nach dieser Lehrerin benannt, die dort reingerast ist. Mhm. Und wisst ihr, wie die Schlucht dann am Schluss heißt? Die Eastwood-Schlucht. Weil die Leute dann glauben, dass dort Clint Eastwood dort reingestürzt ist.
Gestorben ist. Und ich glaube, Clint Eastwood ist ja eigentlich auch bloß ein Pseudonym, oder? Der heißt, glaube ich, auch anders, oder?
Ah, okay. Das weiß ich,
weiß ich nicht. Moment. Ja. Also ich sag mal so, das mit den Referenzen haben auf jeden Fall die Drehbuchschreiber schon ganz ordentlich rausgehabt. Der ist geboren als Nee, der hieß wirklich
Eastwood. Ja, ist tatsächlich Eastwood. Clint Eastwood Junior heißt er.
Genau.
Aber apropos Pseudonym, Michael J. Fox, dieses J, hat er nur eingefügt, weil es bei der Screen Actors Guild keine zwei Schauspieler mit dem gleichen Namen gibt. Und es gab schon einen Michael Fox. Und dieses Michael J. Fox, das ist einfach nur, damit er einen anderen Namen hat.
Und um das Ganze jetzt mal zum Abschluss zu bringen, ich möchte dem noch kurz eine Bewertung geben. Und ich finde da eigentlich immer die Bewertung der Feuilletöne ganz cool. Aber irgendwie der Ausdruck rennt oder den sie immer benutzen. Sie haben ja steht, läuft, rennt. Und rennt ist mir noch zu langsam für die drei Filme im Insgesamten. Da müsste noch eine Eskalationsstufe an Geschwindigkeit drüber sein.
Ja.
Sagen wir vielleicht fliegt oder fährt oder durchspricht die Schallmauer, irgendwie sowas. Also
88 Meilen pro Stunde.
Ja, sag ich ganz klar, meine Bewertung 88 Meilen die Stunde.
Ja, das ist eine gute Bewertung. Und also, jetzt, genau, liebe Hörer, also hinterlasst uns doch mal in den Kommentaren zum einen, wie ihr den Film fandet, also wie ihr die Filme fandet, wie euch das gefallen habt und zum anderen, wie fandet ihr unsere neue Rubrik? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was können wir anders machen? Und ja, lasst uns doch mal an euren Gedanken teilhaben. Und am wichtigsten ist wirklich, schlagt uns Filme vor, die ich habe mir nochmal mit der Zeit überlegt, also älter als 20 Jahre ist vielleicht ein bisschen weit her, aber zumindest älter als 10 Jahre.
Sagen Filme, wir so, die vor 2000 rauskamen.
Die vor, okay, vor 2000, sagen wir vor 2000.
Das sind 15 Jahre immerhin schon.
Ja. Hm?
Also reicht.
Schlagt uns Filme vor, die vor 2000 rausgekommen sind, die wir in der nächsten Sendung besprechen werden, wo wir das
machen. Im nächsten Monat.
Und das ist dann wieder die erste Sendung im nächsten Monat und das ist dann der Mai.
Also der Ablaufplan ist so, ihr könnt uns jetzt 2 Wochen lang Filme vorschlagen und wir entscheiden uns dann in der nächsten Folge, welchen Film wir besprechen werden und werden das dann verkünden, damit ihr alle genügend Zeit habt, diesen Film zu sehen, wenn ihr das noch nicht getan habt oder wiederzusehen oder öfters zu sehen.
Und vielleicht nochmal einen O-Ton zu schauen.
Genau, und dann in vier Wochen, also in der übernächsten Folge, werden wir dann wieder uns zur Rubrik Filmklassiker ausgraben und über diesen Film reden, den wir dann entschieden haben.
Genau, und da sollten halt noch Möglichkeit eben Filme sein, von denen ihr eben denkt, dass man die unbedingt gesehen haben sollte oder gesehen haben muss. Ja, Filmklassiker. Also, ich meine, es gibt immer noch so diese kleinen versteckten Perlen, die vielleicht noch nicht jeder gesehen hat. Es gibt natürlich auch Sachen, wo wir vielleicht der Meinung sind, die man unbedingt gesehen haben sollte. Ich glaube, bei dir, Erik, war es jetzt, glaube ich, auch noch nicht so lange her, dass du überhaupt Back to the Future mal gesehen hattest.
Ich habe dieses Jahr erst alle drei Filme gesehen.
Richtig. Ja, und ich habe erst gestern alle drei Filme gesehen. Also ich habe gestern.
Ach, du hattest die vorher noch nicht gesehen gehabt?
Nein, das ist ja der Witz. Also Back to the Future, das ist kein Geheimtipp, sagen wir so. Aber ich habe die trotzdem nie gesehen, weil ja, es hat mich irgendwie nie gereizt, weil, ja, sie ist sagen wir so, es war überrepräsentiert. Aber ähnlich wie bei Dr. Who waren wir auch schon von Anfang an klar, dass ich diese Filme wenigstens mag. Wenn ich sogar sehr gut finde. Und so war es auch bei Back to the Future. Also ich saß da wirklich mit dem Grinsen vor dem Bildschirm und gedacht, ach geil. Und gerade wie Christopher Lloyd den Doc Brown spielt, diesen ausgeflippten Professor, der ja mit diesen wahnsinnigen Augen, das war einfach alles schön.
Ja. Ich sehe gerade, dass mein Versuch weiterzuleiten total in die Hose gegangen ist. Aber ich versuche jetzt nochmal anzusetzen. Ja. Und zwar über die Schiene, wenn ihr Kinogänger seid, wisst ihr ja, was bei langen Filmen passiert. Und das haben wir jetzt genauso vor. Also stellt euch vor, es wird hell, die Leinwand geht auf, man sieht so eingeblendet, ja, holen sie sich Getränke und dies und das und in einer Viertelstunde geht's weiter.
Ja.
Und wir machen jetzt kurz 5 bis 10 Minuten Pause und sind dann gleich wieder da zum zweiten Teil.
Genau. Cola am Haar, Popcorn im Schritt.